Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin der Arthur.
Ich bin der Amaru.
Und heute das erste Mal, und zwar nicht nur einfach so, sondern in Deutschland aufgewachsen, mit 16 Jahren in die USA ausgewandert, Leistungssport gemacht, sogar ein Stipendium von einer Uni bekommen, mit Tennis richtig durchgestartet, komplett abgeräumt, dann eine schwere Verletzung Anfang 20, aber nicht aufgegeben, sondern sogar ein Doktorat in Gesundheitswissenschaften gemacht, dann sogar zu den Top 11 Personal Trainers gewählt oder nominiert worden und jetzt sogar CEO von der eigenen Firma, Dr. Dominic Thompson. Hey, hey, cool, dass du da bist,
Ich danke dir, was für eine Einleitung.
Ich gebe mein Bestes, aber cool, dass du hier bist. Also ich habe mich richtig gefreut, weil es war so eine spontane Aktion, dass ich mitbekommen habe, dass du überhaupt gekommen bist. So, ne? Amaru, du, nächstes Mal, du kannst mir sowas doch sagen.
Sorry, tut mir leid. Nein,
deswegen, ich freue mich riesig, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich da bin, ganz spontan.
Habe ich alle Fakten richtig aufgezählt?
Hey, das hast du richtig, niemand hat das bis jetzt so toll erzählt.
Wir fangen einen neuen Legendenstatus an.
Großartig.
Ja, cool. Wieso bist du ausgewandert von Deutschland? Weil, ist es nicht schön hier?
Also ja, ist die Antwort. Ja, tatsächlich, die Kurzgeschichte ist, ich bin damals mit 16 zu einem Schüleraustausch nach Amerika gegangen, was ja relativ normal ist. Viele Leute machen einen Austausch im Ausland und der Plan war, ein Jahr nach Amerika zu gehen und dann halt wiederzukommen. Allerdings muss ich sagen, wir hatten schon Connections zu Amerika, weil wir haben da erweiterte Familie. Okay. Und schon als junges Mädchen durfte ich öfter dann bei meiner Familie drüben in L.A. sein. Und somit hatte ich da schon
direkt
eine...
direkt bin Stadt der Engel.
Eine, ja genau, ja, Los Angeles, ja. Auf alle Fälle bin ich dann mit 16 rübergegangen und dadurch, dass der Sport so eine große Rolle gespielt hat. Ich war Leistungssportlerin, habe ja Tennis gespielt und bin dann drüben geblieben, weil ich die Möglichkeit hatte, dort halt direkt zur Uni zu gehen und für die Uni zu spielen.
Moment, du hast schon in Deutschland Tennis gespielt?
Ja, ja.
Okay, wann hast du angefangen?
Mit 5.
Das ist krass.
Meine Eltern waren total sportlich engagiert. Sie sind auch beide sehr sportlich gewesen. Und ich war somit in dem Sinne extrem gesegnet, viele verschiedene Sportarten ausprobieren zu dürfen. Und Schlägersportarten waren eine Sache bei uns.
Ich wollte gerade sagen, so ein Tennisschläger, der hat doch mal locker 70, 80 Zentimeter.
Ja, für die Kinder gibt es ja die kleinen.
Ach so, ja, okay, gut. Das wäre schon, okay, dann wärst du mehr Bodybuilderin geworden, wenn du den echten Tennisschläger geschwungen hättest.
Genau.
Aber war das denn auch für dich schon von Anfang an so eine Leidenschaft, so Tennis zu spielen, oder hast du jemanden einfach nachgemacht?
Also ich habe natürlich erstmal mitgemacht, wie man so als Kind, ne? Ich habe halt irgendwelche Tennisunterrichtsstunden gehabt und so weiter. Ich habe früher noch andere Sachen gemacht, so wie Ballett und auch viel musikalische Sachen und Jazz Dance und verschiedene Sachen, die da so dabei waren. Aber es hat sich dann schon rauskristallisiert, dass ich Tennis echt geliebt habe. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, und dann hat sich das immer irgendwie weiterentwickelt und ich habe dann extrem viel Zeit in meiner Teenie-Zeit auf dem Tennisplatz verbracht und war da auch irgendwo, ja, ehrgeizig. Ich war auch damals ein bisschen verliebt in so einen anderen 12-jährigen
Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das ist ein Spaß. Wir haben jetzt alles herausgefunden. Aber erzähl uns mehr.
Ja, genau. Und das hat halt dazu geführt, dass Tennis halt wirklich das Ding war. Ja? Also ich habe es wirklich, also Tennis war meine absolute Leidenschaft. Also ich habe es, und eigentlich ist es immer noch, aber es ist jetzt nicht mehr so präsent. Aber das ist eine andere Story.
Schaust du auch Tennis noch so?
Ja, super gerne. Ja. Super gerne. Natürlich nicht immer so viel, wie ich das mir gerne vorstelle, aber ich habe dann so phasenweise, ne? Also während der Grand Slams und so weiter, das ist dann so ein Ding. Ja. Cool.
Wie parallel war deine Karriere zu Boris Becker? Das ist der einzige, den ich kenne, zu Steffi Graf. Und sie, meine ich.
Das ist ja, also die Frage, also ich sag dir jetzt mal so, er ist eine Ecke älter als ich.
Okay.
Das heißt, parallel im Sinne von, ich bin als Kind aufgewachsen und habe ihn
spielen sehen
und zugeguckt. Okay. Ja.
Okay, es wäre schon krass. Was waren die so krassesten Leute, die du begegnet hast in deiner Tenniskarriere? Die man so kennt? So, ich, wie gesagt, Steffi und Boris.
Den bin ich nicht begegnet.
Wäre schon cool.
Ja, doch, tatsächlich drüben kann ich sagen, ich habe während meiner Tenniskarriere auch die Möglichkeit gehabt, wir hatten ja unseren Home Club, also wo ich dann auch immer während der Pausen da war. Und dort war damals eine Spielerin, die war, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Top ich glaube, 52, 53 Weltrangliste. Bree Ripner hieß die. Und das war ihr Homeclub. Und die hatte eine Verletzung ein Jahr und hat ausgesetzt und war halt viel zu Hause. Und dann durfte ich auch ab und zu mal mit ihr ein bisschen spielen. Das war für mich ein mega Highlight. Also, ne, die war halt echt, echt toll und echt gut. Wir sind, haben uns auch etwas angefreundet. Und durch sie durfte ich dann tatsächlich mal einmal Backstage mit zu einem der Frauenturniere gehen in Stanford. Und da habe ich dann tatsächlich einmal, da war noch die Anna Kournikova und
die kenne ich auch.
Venus Williams.
Klapp ich wieder raus.
kennst du auch eigentlich die, das sind so zwei Schwestern, die solltest du eigentlich.
Ja, Serena und Venus.
Anna Kournikova und
Anna Kournikova und dann Serena und Venus Williams sind die.
Bestimmt vom Sehen so.
Das ist jetzt Allgemeinbildung.
Oh man, black athletes out there.
Okay. Schreibt mal in die Kommentare, wer von sie kennt. Dann gucken wir mal evidentisch.
Ja, das war damals so und was Deutschland anbetrifft, aber viel, viel später in meinem Leben, tatsächlich erst in den letzten Jahren, habe ich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Ex-Tennisspielerin kennenlernen dürfen, die liebe Claudia Porwick. Und die ist für die Deutschen sehr bekannt. Die war in derselben ungefähr Ära wie Steffi Graf und eine ganz, ganz tolle Person. Also großer
wir
Fan.
Beide nicken und tun so, als ob wir sie auch kennen würden.
Ja, wir müssen uns auskennen. So,
wir versuchen uns einfach irgendwie auf dein Niveau hoch irgendwie zu kommen. So, ja. Was ich mich immer gefragt habe, guck mal, mit 5 Jahren, okay, ne, dann hat man Tennis und mit Puppen. Hast du mit Puppen gespielt?
Natürlich.
Okay, cool. Aber dann, wenn es um die Schule ging, Leistungssport, ich meine, du hast ja schon gesagt, du warst ja ambitioniert, aber wie geht das? Wie hast du deine Hausaufgaben hingekriegt und dann nochmal deine Erfolge dann feiern können?
Ja, es war also tatsächlich so, dass noch vorher, also als ich hier noch in Deutschland war, bin ich dann auf eine Schule gekommen. Ich habe in Hannover gewohnt und das war eine der ersten Ganztagsgymnasien. Und da gab es auch bestimmte Bereiche, wo wir uns mehr spezialisiert haben. Und Sport war, also in meiner Klasse, wir waren sehr sportlich. Also Sport hat immer eine große Rolle gespielt. Und somit alle, also fast alle, mit denen ich war, wir waren in der Schule und dann haben alle irgendeinen Leistungssport gemacht. Also sind danach zum Training gegangen. Das war relativ normal. Also das war auch so ein bisschen in der Kultur, in der wir gelebt haben. Aber es war einfach auch eine Priorität. Und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, wie auch menschliches Verhalten funktioniert. Da habe ich mich ja auch ein Stück weit drauf spezialisiert.
Da kommen wir noch gleich dazu, also durch dranbleiben. Ne?
Genau, und schlussendlich ist es ganz einfach. Wir nehmen uns immer Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Völlig egal, wie alt du bist. Das, was du machst, die Zeit, die du verwendest, das sind Sachen, die dir irgendwie wichtig sind.
Ja, aber was hat darunter gelitten?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir das gar nicht mehr so sagen, wenn ich überlege, weil für mich hatte damals nichts gefehlt. Also ich habe mich trotzdem in der Schule gut angestrengt. Also okay, ich habe mein Ding da, also gut, ich muss sagen, ich habe neulich meine Zeugnisse gefunden von der 10. Klasse, die habe ich noch aufgehoben.
There we go.
Und ich hatte irgendwie das nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber ich hatte wirklich gute Noten, so Einsen und Zweien. Prinzipiell, aber boah, Physik und Chemie waren so bei einer 4-. Also.
Hat sich auch, das waren auch meine schlimmsten Fächer. Mathe, Mathe auch, Katastrophe.
Das waren zum Beispiel bei mir die absolut besten Fächer.
Ah, spannend.
Ja, also Naturwissenschaften, sowas ich weiß nicht, als Junge wird mal getrimmt, Mathe und hier Experimente und das mache ich tatsächlich immer noch gerne oder das Interesse ist da.
Ja.
Wir haben aber nur vorhin gesessen, Amaro und ich, wir haben den simpelsten Dreisatz nicht hingekriegt.
Oh Mann, wirklich, das war wirklich peinlich.
Aber ey, wir waren auch gestern noch ein bisschen lange unterwegs. Das nehmen wir als Ausrede, okay?
Ja. Ja, nein, aber ich habe, also bei mir war das auch so, ich war immer viel mehr so focused auf Literatur und Poetry und Kunst und sowas alles, das ist viel mehr so mein Ding. Also ich konnte noch nie was mit Mathe so wirklich anfangen eigentlich.
Das Krasse ist, ich habe ja mein Abitur nachgeholt in 25 und da habe ich das System verstanden. Ja, so musst du irgendwie klarkommen und einfach nur das machen, was dir gesagt wird. Ja. Deswegen, ich bin da gar nicht so traurig, wenn mal eine 4 auf dem Zeugnis ist bei mir oder bei den anderen, weil ey, 4 gewinnt. Mehr braucht man nicht.
Hey, es hat mich nie jemand gefragt, was ich in der 10. Klasse in Chemie
hatte.
So
Leute, habt ihr das gehört? Merkt euch das. Seht so, dass ihr was Ordentliches auf dem Kasten habt, dass das wirklich, was ihr euch interessiert, dass ihr durchzieht und für eine Sache brennt. Sucht euch eine Sache wirklich, die für ihr brennt. Deswegen, es fragt euch nie wieder nach jemandem, nach dem Zeugnis aus der 9. Klasse. Es ist wichtig, sich Mühe zu geben.
Absolut. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr, sehr froh. Meine Eltern haben das auch priorisiert. Also es war schon so, dass von Haus aus Schule eine Priorität haben musste. Also obwohl der Sport da war. Aber ich habe dann vielleicht mehr Zeit auf dem Tennisplatz verbracht als vielleicht anderwertig im sozialen Kontext.
Ich glaube, das macht doch was mit dem Charakter, oder?
Auf alle Fälle.
Ich meine, auch wenn gewisse Sachen manchmal unnötig scheinen, dann trotzdem durchzuziehen, ist super wichtig.
Hey, haben wir gerade drüber gesprochen, die letzten Tage sehr, sehr viel. Gar keine Frage. Also die Zeit im Sport hat mich extrem fürs Leben geprägt. Und da sind einfach bestimmte Grundsätze, also jedenfalls bei den Athleten, die auch wirklich Ziele haben und die erfolgreich sein möchten, dann hast du halt ein paar Grundsätze. Und einer der Grundsätze ist auf alle Fälle Disziplin. Also kommst du nicht drum rum.
Stimmt, stimmt.
Ja. Vor allem, ich glaube, Disziplin zieht sich durchweg in allen Dingen. Wenn du in einer Sache undiszipliniert bist, dann wird das mit anderen Situationen schwieriger werden.
So sieht's aus.
Hast du selber eigentlich mal irgendwie so, warst du in einem Verein oder irgendwas selbst, also weiß nicht, weil da haben wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen, auch privat nicht.
Doch, gestern Abend erst.
Ja, aber was?
Ja, natürlich. Ich hab doch noch gesagt, also bei mir die Situation ist, ich wollte immer so ein bisschen, wie nennt man es vorsichtig, Fachidiot sein, in irgendeiner Sache, ob es sportlich war. Ich hab mit 16, 17, 18 habe ich Fitness gemacht, da waren 160 Kilo, kein Problem, war verdrückbar, auf Bank und solche Sachen. Aber es ging nie wirklich auf, aber ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik, ich habe Erfahrung in der Tischlerei, ich kann drehen, fräsen, Metalltechnik, schweißen. Ich habe LKWs repariert, ich war im Landschaftsgärtnerei. Ich habe Springbrunnen gebaut, tatsächlich. Und jetzt bin ich Filmproduzent.
Bock der Baumeister.
Kann wieder das schaffen. Ja, aber sowas in der Richtung halt. Und das hat mich tatsächlich in meiner Jugend echt runtergezogen. Weil da waren Leute und dann hast du mit denen gesprochen und deswegen, und die waren dann so, ey, und wenn es Pokémon-Karten waren, wirklich, die haben sich mit jeder Karte ausgekannt, im Background gewusst, die Lieder auswendig gekannt von der Serie und so. Aber selbst das hat mich nicht so in Gänze interessiert, dass ich das irgendwann konnte oder. Und es hat mich immer so begeistert, wenn jemand voll in einem Ding drin war. Deswegen war für mich in meiner Jugend immer so dieser Punkt, wie geht man damit um? Hattet ihr sowas auch, wo man sich denkt, was mache ich denn jetzt? Wo ist denn derjenige, der mich jetzt an die Hand nimmt? Aber es war ja nie jemand da. Was macht man dann?
Ja, ist das ja, ich glaube, extrem schwierig. Und ich habe wirklich, muss ich sagen, zunehmend habe ich das Gefühl, dass es vielen Menschen so geht. Also völlig egal, wie alt du bist. Also dieses Gefühl, ich weiß nicht so genau, welche Richtung ich gehen soll. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass da jemand kommt, der mir so Richtung zeigt, der mir Richtung weist. Ja? Oder vielleicht sogar mir feedbackt, um zu sagen, hey, du kannst das echt gut, mach doch mal das. Aber vielleicht hat es auch ganz viel damit zu tun, dass wir einfach mit so vielen Möglichkeiten konfrontiert sind, dass wir auch einfach überfordert sind.
Geh mal in den Walmart, Alter, in Amerika und kauf dir mal Kellogg's.
Muss ich auch entscheiden. Aber das ist echt ein super krasses Thema. Also ich rede da immer wieder gerne drüber. Weil, also ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen, ich habe den jetzt ja letzte Woche das erste Mal getroffen, habe ich glaube ich noch gar nirgendwo erwähnt, war super, super krass.
Doch, in der letzten Folge.
Ja, aber da war ich ja noch nicht da.
In der ja, aber Folge. Wir haben gesagt, dass du rüberfasst, wenn die das Leute an, also ja, genau.
Das hat aber, also das hat auf jeden Fall was geheilt, aber trotzdem ist da jetzt ja noch nicht so eine richtige, so Mentorship oder sowas, ist ja jetzt noch nicht da, weil wir sind uns ja noch relativ fremd, so auch wenn wir uns schon so ein bisschen kennen. Aber das ist für mich ein super, super relevantes Thema, weil beides. Also ich kenne das beides. Einerseits bin ich hierher gekommen, um zu studieren, wegen jemanden, der mich an die Hand genommen hat, weil er gesagt hat, hey, ich sehe da, dass du etwas kannst. Ja. Mein Hauptmentor jetzt, Bojan, weiß nicht, ob du ihn jetzt hier kennengelernt hast, der war, glaube ich, die ersten zwei Tage, der ist direkt nach Friedensau wieder weiter.
Ja, er ist weg und sie ist dann gerade
gekommen. Genau, genau. Er hat mich, wir haben uns kennengelernt auf so einer Freizeit und dann hat er mich zu einer anderen Freizeit noch mitgenommen, zu einem Bible Sports Camp tatsächlich, das war richtig cool auch. Und auf dem Weg dorthin, er ist auch Psychologe und sowas, sage ich immer, er hat mich auseinandergeschraubt und neu zusammengebaut, weil ich habe mich selber immer nur als kreativ und als stark gesehen, so als ausharrend einfach so. Das waren die zwei einzigen Sachen, für die ich mich selber irgendwie gesehen habe so. Und deswegen wollte ich auch eigentlich immer nur etwas in die Richtung machen. Ich habe Modedesign studiert ursprünglich, habe ich dann abgebrochen während Corona und ich habe Mediendesign gemacht, ich habe Kunst, alles was so damit zu tun hat, eigentlich eher gemacht. Und dann hatten wir aber so ein bisschen Gespräche und er hat mir dann meine Gaben oder meine Fähigkeiten gezeigt, die ich selber gar nicht wahrgenommen habe, weil das war für mich normal irgendwie, dass ich gerne mit Menschen arbeite, dass, keine Ahnung, er meinte dann, er hört mir gerne zu und solche Dinge. die hat er mir dann gezeigt, weil ich dachte halt, das ist doch normal. Also ist doch normal, dass ich zu Leuten hingehe, wenn ich irgendwie die interessant finde oder sowas. Aber das ist es scheinbar nicht bei jedem. Und dann hat er gesagt, hey, vielleicht studierst du ja mal Theologie und wenn du kommst, dann würde ich gerne dein Lehrer sein. Und das war halt krass dann, ne? Weil dann hatte ich das endlich so, dass irgendjemand, ein erwachsener Mann auch, zu dem ich auch irgendwie hochsehe, ja, weil natürlich. Boah, der hat so viele Titel und der kennt sich aus und so voll weise und so, mein Gandalf. Und er hat dann gesagt, hey, komm mit, so, ich will dich als mein Padawan. Und dann bin ich hierher
gekommen. Von Herr der Ringe bis nach Star Wars in einem Satz.
Alles, aber müsst ihr natürlich nicht schauen, aber ihr kennt mich ja. Das war krass für mich und ich habe das aber jetzt immer noch in mir drin. Ich habe immer noch so diesen Drang, ich suche nach jemandem, der wirklich immer dabei ist. Wir hatten jetzt zur Gebetswoche vor 2-3 Wochen einen Prediger hier, Dwayne Esmond aus Amerika. Und ich habe mich jeden Tag mit ihm unterhalten, der hat mich auch so ein bisschen an die Hand genommen, wollte mich irgendwie kennenlernen. Und dann war ich jetzt, als ich in Amerika war, bei ihm in der Gemeinde. Und dann waren wir da und er hat mich noch anderen Leuten vorgestellt und sowas. Und dann war dort ein Pastor, Vandion Griffin heißt er. Und der hat, es war gerade Männertag in der Gemeinde. Also super cool. Gott hat das richtig cool geführt, dass wir dann dort waren, meine Freundin und ich. Und da ging es genau dann um solche Themen. Und da gab es dann noch so ein Nachprogramm nach der Gemeinde, nach dem Essen. Und da ging es dann um Purpose. Und das war so aufgeteilt. Die Frauen waren mit einer Frau, die halt das geleitet hat, und die Männer mit einem Mann. Und dann durfte man auch Fragen stellen. Und ich habe dann auch zu Mentoring eine Frage gestellt. Und er hat gesagt, es gibt auch einen Unterschied zwischen Mentoren und so, er hat das Disciples genannt. Mhm. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt auf Deutsch...
Jünger.
Nee, Jüngerschaftsmacher.
Wollte ich gerade sagen, ja, so, ne? Ja, weil, genau. Mhm.
So jemand, der, so wie Jesus halt, er war ja kein Jünger, er hat ja die Jünger gemacht. Okay. So, also weißt du, so jemand. Und, weil ich habe das Beispiel als Jesus gebracht, ich habe gesagt, schau mal, Jesus hat manche Leute gementort, indem er einfach gesagt hat, hey, du hast jetzt von diesem Wunder hier gesehen, geh in die Stadt und mach das und das. Das ist ja irgendwie Mentoring. Er gibt ihm ja eine Aufgabe und so, aber der hat ihn nicht Tag und Nacht begleitet. Mhm. Aber bei den 12 war er immer dabei. Und so jemanden wünsche ich mir, glaube ich, eigentlich unterbewusst. Mhm. Und genau das hat der dann nämlich dann auch gesagt. Und deswegen weiß ich ganz genau, da sind sehr viele Leute draußen, die sich das eigentlich wünschen. Und ich habe jetzt diesen Luxus, dass ich Leute um mich herum haben darf und auch wie dich jetzt, die mit denen man einfach da mal über diese Dinge sprechen kann. Aber ich glaube, viele Leute, vor allem wenn es kaputte Familien gibt, dass die sich sowas eigentlich wünschen, dass jemand da ist. Nicht nur, um vorzubereiten auf eine Aufgabe, sondern um Leben gemeinsam zu machen.
Absolut. Ich finde es total schön, wie du es auch erzählt hast. Ich kann das übrigens komplett nachvollziehen, habe ich ja auch so ein bisschen erwähnt. Ich komme ja auch aus einer Familie, die zusammengebrochen ist, als ich 10 war. Mhm. Und dieses Gefühl, das, was du gesagt hast, auch dieses, die Vaterfigur in deinem Leben zu haben oder jemand, der, wo du wirklich, der involviert ist, ne? Wie du gesagt hast, genau. Also da ist so. Das ist so spannend. Ich glaube, das kann man aus Kindesperspektive, wenn man das nicht selber nicht erlebt hat, gar nicht verstehen. Mhm. Weil wenn du als Kind, wenn dein Vater nicht da war, nicht präsent ist, das ist ein Riesenloch. Und ich glaube schon, dann suchst du danach. Und prinzipiell, glaube ich, sind wir alle als Menschen dazu ausgelegt, dass wir Mentorship brauchen. Wir brauchen Guidance. Mhm. Wir brauchen Menschen, die uns Richtung angeben. Und so diese Idee von, wir wissen ja alle selber, was wir brauchen. Mhm. Oder Kinder wissen ja selber, was sie brauchen. Also pädagogisch, sorry, aber das so funktioniert kein Mensch. Ja, wir brauchen Richtung.
Ja.
Und Richtung gibt Sicherheit. Mhm. Es gibt Ruhe und das ist wichtig, absolut. Mhm. Und das ist auch spannend, weil, wo wir gerade über Tennis gesprochen haben, ich hatte es war absolut genial, weil unser Coach drüben, das war ein Mentor für mich. Mhm. Und der hat wirklich in dieser Zeit, wo ich mit ihm arbeiten durfte, habe ich das Gefühl gehabt, der hat so ein Stück weit diese Rolle übernommen. Mhm. So dieses Erwachsenwerden, dieses junge Erwachsene werden und dann Parameter zu setzen, Richtlinien zu setzen.
Aber was macht für dich einen guten Mentor aus? Ich meine, irgendwann mal erreichen wir ein gewisses Alter, wo wir uns klar werden müssen, dass wir die Mentoren sein sollten.
Absolut.
Aber was war das für dich? Hast du schon mit 16, also mit dem Austauschjahr schon angefangen mit Tennis oder dort weiterzuspielen?
Ich habe da auch schon weitergespielt, aber dieser Coach, von dem ich geredet habe, habe ich dann ein Jahr später, also der hat mich rekrutiert. Das heißt, da war ich dann 17 und ab 17 hat er mich unter seine Fittiche genommen und also wirklich von bis hin, weil ich meine, ich war ja völlig neu zu dem System drüben, ich weiß nicht, wie das funktioniert und der ist mit mir selber persönlich bei der Uni zu jedem Büro gegangen, alles, was geregelt werden musste. Er hat gesagt, setz dich hin, ich helfe dir, ich mach das, ich mach das.
Unterschreib einfach nur.
Ja, im Prinzip. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich werde das aber, ne, also obwohl ich musste trotzdem noch arbeiten nebenbei. Also ich musste trotzdem noch extra Geld dazu verdienen. Und dann hat er sofort, sagt er, gar kein Problem, ich regel das. Dann sind wir zusammen in die Mensa gegangen an der Uni und der kannte alle und der hat gesagt, die braucht jetzt einen Job. Ja. Und er hat sich gekümmert. Der hat sich gekümmert. Das war ihm wichtig. Und weil du das gerade fragtest, also das absolut Wichtigste, was ich da gespürt habe und wovon ich der Meinung bin, das Allerwichtigste ist, dass du erstmal wirklich ehrlich interessiert bist an deinem Gegenüber. Also die Person, die ich mentore oder ne, ja, mit wem ich in Kontakt komme.
Für mich stellt sich die Frage, für mich ist das ein bisschen so awkward, so die Situation, dass jemand kommt und dein Leben so ein bisschen an die Hand nimmt. Ich darf jetzt von unserer Runde hier sagen, meine Eltern sind nicht geschieden und ich habe immer noch eine sehr gesunde Beziehung zu denen. Schön. Deswegen frage ich mich, hat dieses Mentoring oder deine Lebenssituation das unterstützt, dass du auch auf ihn so zugegangen bist? Weil vielleicht, bevor du das beantwortest, ist er einfach auf dich zugekommen und hat gesagt, Moin, ich bin der Mike, komm mal mit. Süßigkeiten im weißen Van oder so. Sorry.
Also, ganz spannend ist ja, ich war...
Entschuldigung.
Ich habe es auch so gerade vorgestellt, weißt du. Bist du auf dem Tennisplatz, da kommt so ein weißer Van. Ja. Okay. Nein, also tatsächlich natürlich hat es ein Stück weit auch damit zu tun. Ich war ja, ich bin auch als Mensch, glaube ich, schon immer auch ein sehr offener Mensch gewesen. Ich gehe gerne auf Leute zu. Ich bin total extrovertiert. Also ich liebe es, mit Leuten zusammen zu sein. Das macht ja auch schon ein Stück weit was aus. Wobei, ganz kurz gesagt, es heißt ja nicht hier introvertiert oder extro ist besser oder schlechter. Es ist einfach, ich selber bin auf Leute zugegangen, weil das war einfach, das macht mich Freude. Ja. Und das war damals tatsächlich so. Ich habe das erste Jahr für die Highschool gespielt, weil Sport ist ja dort auch in den Highschools total präsent. Und da musste man auch selber, das nennt man Tryouts, also du musst da hin und du musst dich halt auch beweisen. Also du kommst nicht einfach ins Team, weil du sagst, hallo, ich habe Lust zu spielen oder so, sondern du musst dann schon...
Mit einer Ehrenurkunde von den Bundesjugendspielen. Ja, oder so,
ja, du musst dann schon, ne? Genau, und da bin ich dann ins Tennisteam gekommen und da haben wir halt das ganze Jahr, wir haben Training gehabt, wir haben unsere Turniere gehabt und so weiter. Und das ist drüben relativ normal, dass während deines letzten Schuljahres, was da ja für mich der Fall war, ich war da in der 12. Klasse, dass die Coaches halt an die Highschools gehen und die gehen zu den offiziellen Spielen und die setzen sich hin und gucken dir zu, weil die halt wissen wollen, wen wollen wir haben. Ja? Also das ist das Recruitment einfach. Und der hat sich, der ist da hingekommen und es war also wirklich, er ist mittlerweile verstorben und der, aber es war Coach Lissy, also Chad Lissy hieß er und er kam immer mit seinem, der hatte so einen Klappstuhl.
Weißen Van. Sorry. Ja,
witzigerweise hatte der wirklich einen weißen Van. Jetzt ohne Witz, der hatte wirklich so einen großen weißen Van. Den habe ich auch am Anfang nie gesehen, den habe ich erst später gesehen. Und er kam dann dahin mit seinem Klappstuhl, so ein Lawnchair, so ein Campingchair. Und er hat sich dann halt wirklich immer an die Plätze gesetzt und hat halt zugeguckt. Ne?
Das ist cool.
Ja, und ich war ja nicht die Einzige, also hat sich auch um andere gekümmert. Später habe ich aber tatsächlich kennengelernt und das fand ich einfach so Weltklasse. Also der hat wirklich, sein Job als Coach war Vollzeit und das war seine Berufung. Und seine Berufung war nicht nur den Sport zu coachen, sondern der hatte wirklich ein Herz für junge Menschen und zwar ganz, also wirklich die ganzen, meine Teamkollegen, also wir hatten ja eine Frauenmannschaft und auch eine Männermannschaft, die zusammen trainiert haben und er hat die beide trainiert und wir waren wirklich, also viele gute Athleten, aber auch echt, also ich sag mal, wir hatten alle schon echt Rucksäcke, ne? Also im frühen Alter, was auch immer die Geschichten waren. Und er hat sich wirklich jedem angenommen. Der war echt ein Ersatzvater zu ganz, ganz vielen jungen Menschen über die Jahre. Und ich war im letzten Jahr, bevor er in Ruhestand gegangen ist. Also es war noch ein riesiges Privileg, das einfach zu erleben. Und der hat mich halt extrem geprägt und der hat halt bestimmte Dinge einfach uns beigebracht. Und er war so eine Person, der hat eine super Mischung aus, du hattest einfach Respekt vor ihm. Also der hat das auch mit sich gebracht. Ja.
Mit einer gewissen Strenge mit
Sicherheit. Ja, er hatte eine gewisse Strenge, aber er hatte auch ein riesiges Herz und du hast einfach gewusst, der ist echt an dir interessiert und dass es dir gut geht und dass er dich fördern will. Das hast du einfach gespürt. Ja? Und er hat aber auch kein Problem, das, was er angekündigt hat, durchzuziehen. Also Disziplin. Ja? Also
das ist wichtig.
Das war
ich denke, das ist auch richtig formend für ein Gottesbild, ja, was man haben kann, weil also als ich jetzt meinen Vater und so noch nicht hatte, hatte ich noch nicht so eine Beziehung zu Gott und so, aber ich glaube, weil ich das erstmal nicht hatte, konnte ich mir irgendwie Gott so ein bisschen vorstellen, wie ich will erstmal, ne? Weil ich wusste ja nicht, was ist denn jetzt ein guter Vater. Und ab dann, wo ich dann so auch gelesen habe, so okay, der ist da schon ganz schön streng, aber manchmal, dann war ich so ein bisschen, wie ist das jetzt? Aber ich hatte auch tatsächlich, ich hab jahrelang Basketball gespielt auch und unser Coach war eine Frau, Alex, die war auch nur ein bisschen älter als wir, also sie war so vielleicht 10 Jahre älter als wir, also sie war noch sehr nah an uns ran auch. Die war super so, die hat sich richtig freundschaftlich um uns gekümmert, aber sie war nicht so streng. Und dann aber in den anderen Teams, wo wir dann gewechselt sind, war das was ganz anderes. Wir hatten dann einen Coach. Ich habe bei der Mannschaft nicht lange gespielt, weil ich mich dann verletzt hatte. Aber meine 2 besten Freunde, die sind dann auch in den Ligen noch aufgestiegen und sowas. Die hatten einen Coach, den nennen die Shepper, weil der hat immer sein Coaching Board hat er immer zerscheppert. Und er ist Shoutout Shepper, falls du das jemals hier sehen solltest. Er war krass, weil er hat die Jungs wirklich richtig gefördert. Das war so richtig wie so im Film. Und sowas habe ich mir tatsächlich, glaube ich, auch eigentlich immer gewünscht. Ich habe tatsächlich einmal, so ein Jahr lang habe ich überlegt, ob ich vielleicht mal zur Bundeswehr gehen sollte oder sowas. Einfach nur für das. Mhm. Nur, dass ich einen, ja, so einen Leiter dann irgendwie habe, so einen Offizier, der mir sagt, so, du stehst jetzt auf, sonst gibt's Strafe. Oder du musst jetzt laufen und so solche Sachen so irgendwie. Ne? Also, hört sich komisch an, aber irgendwie.
Nein, total. Du machst da auch eine ganz spannende Dose auf, weil ich bin total davon überzeugt, also 2025, in der Zeit, in der wir leben, ich glaube, dass jeder junge Mensch extrem davon profitieren würde, wenn es wirklich, es gab ja damals auch so diese soziale Jahr und solche Geschichten.
Und sowas alles,
ja. Genau, also das wollen wir jetzt nicht, da will ich jetzt gar nicht reingehen. Ich meine einfach nur wirklich dieses Thema, ich glaube, jeder junge Mensch würde davon profitieren, wenn sie wirklich irgendwas tun würden, wo Organisation, Disziplin, Drive, Teamgeist. Es geht nicht nur um dich. Mhm. Es geht um das große Ganze. Also ich glaube, da sind so viele Konzepte, die, wenn es einen guten Coach, weil es gibt ja auch viele Coaches, die sind wirklich nicht gut, aber wenn du einen guten Coach hast, also im Sportsetting vor allen Dingen, das würde jedem Menschen einfach wirklich gut tun. Und ich habe so viele Freunde, also meine Athleten, wir haben dieselbe Konversation, wirklich. Mhm. Die sind jetzt 20, 25 Jahre später und wir sitzen alle da und wir sagen, wir sind so dankbar, dass wir diese Erfahrung hatten, weil wir haben Kollegen und Freunde, die hatten das nicht und du merkst einen extremen Unterschied. Ich rieche einen ernsthaften Athleten 2 Kilometer weit entfernt. Ja. Ich weiß sofort, der war ein Athlet.
Mhm. Ich merke aber so ein bisschen was von einer Identität, die ihr, glaube ich, durch diese Mentoren erlangt habt. Kann es sogar sein, dass es bei euch war? Das würde mich echt interessieren, dass ihr vielleicht irgend so eine Macke oder sowas vom Trainer mit übernommen habt, die jetzt ein Teil von euch ist.
Macke vom Trainer. Also.
Oder irgend so ein Spleen, irgendwas.
Also, kann natürlich sein. Also, ich gehe da stark von aus, weil am Ende des Tages, und ich glaube, da ist keiner von sicher, also wir sind ja von allen, wir sind ja geprägt. Also du bist von irgendwem sowieso geprägt. Ja. Du bist ja, egal wer eine Rolle spielt, ob seine Eltern sind, ob seine Geschwister sind, ob seine Freunde sind, wir sind von unserem Umfeld geprägt. Das heißt, wir übernehmen das ja auch. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass die 5 Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst, du adaptierst dich. Ja? Mhm. Also wenn dein Freund immer einen bestimmten Satz sagst und mit dem bist du immer zusammen, dann sagst du auch den Satz irgendwann. Ja? Und das machst du ja, du übernimmst ja Verhalten. Ja, also ist nachher auch eine schöne Brücke zur Gesundheit, aber du übernimmst Verhalten, ja. Und von daher würde ich einfach ganz klar sagen, sicherlich, also kann ich jedenfalls sagen von dem Coach, da sind Sachen, die hat er uns beigebracht, die habe ich locker in meine Karriereweg mit eingebaut, als ich unterrichtet habe, als ich gecoacht habe.
Was sind das so? 1, 2 Sachen, vielleicht Kleinigkeiten.
Ich überlege gerade, wenn du sagst Macken, also.
Nicht vergessen, Deolik auch.
Ne? Ja.
Ich wüsste gar nicht, also ich würde sagen, vielleicht Alex war ein bisschen soft, so, die war so zu sehr, oh, ich hoffe, meinen Jungs geht's gut, als dass sie dann nochmal nachgetreten hat.
Das heißt, du bist eine Kopie von ihr.
So ein bisschen. Also, ja, so ein bisschen, weil wenn ich jetzt gucke, ich mache hier auch so einen Heimleiterdienst und so und ich muss halt mich um die Jungs kümmern und so. Und wenn die dann ihr Handy zu spät abgeben, dann bin ich halt meistens so, naja, ist nicht so schlimm jetzt.
Bisschen
so,
softy.
Ne? Ja, so ein bisschen irgendwie. Ja. Weil ich kann das nicht. Ich habe so, also bei manchen manchen schon, da würde ich schon gerne mal ans Ohr ziehen, so dann mal so, ey Jungs, bitte, bitte, so, ihr macht nicht nur euch selber kaputt, sondern auch mich und jeden um euch rum, wenn ihr, wisst ihr, was ich meine, so, wenn da jetzt irgendeiner echt Unsinn baut, dann kriege ich ja auch Ärger, wenn ich mich nicht darum kümmere oder sowas, ne, zum Beispiel. Und dann, wenn es darum geht, dass du nicht nur dir selber schadest, dann ist halt echt doof. Oder auch, wenn sie selber gar nicht wissen, dass sie sich kaputt machen, so dieses typische 10 Stunden am Handy sitzen oder so solche Sachen, so, ne, da würde ich schon gerne dabei sein. Oder, keine Ahnung, spicken oder irgendwie solche Sachen. Du tust dir damit selber ja nichts Gutes. Und dann bin ich schon auch so, dass ich mal ernster werde oder sowas. Aber ich habe so ein bisschen Angst auch, dass ich dann, wenn ich Kinder habe, irgendwie, dass ich so zu sehr so, der bin so, ah ja, der Papa lässt alles.
Ah, das kommt noch. Das kommt noch. Ja, ja, Kinder prägen einen direkt, ob du willst oder nicht.
Ich hoffe.
Ich wollte gerade sagen, da kommst du nochmal zu mir ins Coaching. Ja, ja.
Work-Life-Balance.
Ja.
Ja, Mann, aber du hast dann wie lange gespielt tatsächlich?
Also drüben in dem Highschool-Jahr ein Jahr und dann 3 Jahre.
Und was ist danach passiert?
Viel.
Ja, die prägendsten Sachen, weil ich habe nur von dritten, vierten Geschichten gehört, deswegen bin ich sehr interessiert, weil ich dann jetzt zum ersten Mal diese Sachen höre.
Ja.
Was da, war da irgendwas?
Also vielleicht.
Da war was, sorry, ja, ich weiß
das,
es aber.
Ja, schon viele Sachen. Ja, vielleicht das Erste, was natürlich mit der Geschichte zusammenhängt, ist, dass eigentlich hätte ich auch noch weiterspielen können, aber ich hatte eine Schulterverletzung erlitten. Und,
bestimmt noch auf deinem Spielarm.
Ja, rechter Arm. Und ich stand dann vor der Entscheidung, ob ich ein ganzes Jahr halt aussetze, also rehabilitiere. Mhm. Oder halt nicht. Und da ich ja für die Uni gespielt habe, hast du insgesamt sowieso nur 4 Jahre, die du spielst. Ne? Also das heißt, du hast 4 Jahre und dann bist du fertig. So. Und ich war jetzt im 3. Jahr und ich habe hier dabei studiert, also war ja auch viel zu tun, also mit Studium und Lernen und so weiter. Und ich war damals an dem Zeitpunkt noch auf dem Weg, dass ich Sportmedizin studieren wollte. Ja? Und das war auch extrem intensiv, also das Studium war intensiv und wie gesagt, ich hatte auch immer noch einen Nebenjob, also es war echt, also mein Alltag war so voll, ne, apropos Work-Life-Balance.
Gab's keine.
Also war wirklich, also wir hatten ja am Tag ungefähr insgesamt 6 Stunden Training, nicht am Stück, aber immer so aufgeteilt, dann Nebenjob, dann Uni, dann Vorlesungen, dann Lernen, alles was zugehörte, also es war halt echt intensiv, so und gleichzeitig zu dieser Verletzung, die da passiert ist. Kurz vorher hatte ich ein ganz einschneidendes Erlebnis und zwar wurde ich da eingeladen zu der damaligen, die es war total berühmt, also ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, aber auf alle Fälle
gleich hieß
das
Allgemeinbildung.
nein, das hieß Net98. Das war eine globale Evangelisation mit
da
Dwight Nelson.
Da habe ich mein Schlüsselbein gebrochen. Da hat mich einer aus ein anderer Junge, ich saß auf dem Gelände, hat mich runtergeschubst. Okay, also ich weiß, was Net98 ist.
Net98, also ist wie gesagt schon ein paar Tage her. Aber dieses Net98 ist passiert. Und obwohl ich in einem adventistischen Elternhaus aufgewachsen war, das heißt, ich hatte schon da auch eine Grundlage. Ich habe ja schon mal angedeutet, das war da auch alles nicht ganz so einfach zu Hause. Und als ich dann auch nach Amerika gegangen bin, sage ich mal so, war das Ganze für mich hatte nicht mehr die Priorität, nicht dieselbe Priorität. Und es war viel up and down. Und als ich dann meine Tenniskarriere wirklich gestartet habe,
da war alles andere egal.
War das halt keine Priorität mehr. Und ich will sagen, es war mir auch ganz wichtig, ich hab immer an Gott geglaubt und es war auch immer da. Also das habe ich nie in Frage gestellt. Aber welche Rolle hat es wirklich gespielt? Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat es halt nicht die Rolle gespielt. Das alles andere war mir wichtiger. Ja?
Das heißt, du hattest deine Verletzung vor Net98?
Nee, danach. Das heißt, ich habe das Net98-Thema miterlebt, aber war ja noch mittendrin in meiner Sportkarriere. Also ich wurde eingeladen von jemandem.
Okay.
Und nicht lange danach war das dann auch mit der Verletzung und ich war innerlich sowieso schon in echt so im inneren Kampf. Also was mache ich jetzt? Wie geht es weiter?
Aber was hat Net98 denn, also diese Veranstaltung mit dir gemacht?
Ja, also für mich war das, also für mich habe ich zum ersten Mal als erwachsener Mensch für mich wirklich den Glauben ehrlich entdeckt. Also was das bedeutet, was dahinter steht. Also ich habe da Dinge gehört, also es kann sein, dass mir die schon mal jemand erzählt hatte, aber wenn ja, sind sie bei mir nie angekommen. Und es war das erste Mal, dass jemand bei mir durchgedrungen ist, in der Art und Weise. Ich hatte auch als Jugendliche tolle Glaubenserfahrungen schon gemacht. Also wie gesagt, da war eine Grundlage da. Mhm. Aber es war halt wirklich, Classic Story, ich bin einfach abgelenkt worden und plötzlich waren mir andere Dinge einfach wichtiger und habe das immer weniger beachtet. Es war nie weg, aber es war so, ich mache einfach, ist schon okay und ich habe das selber in meinem Kopf alles immer irgendwie hingekriegt, dass das irgendwie okay ist.
Ich habe eine richtig blöde Eigenschaft manchmal. Manchmal stelle ich mir vor, dass ich blind bin.
Mhm. Blind?
Blind, ja. Mhm. Und dann probiere ich mal aus, halt so, früher habe ich das öfter gemacht, so, wie ich klarkommen würde, wenn ich jetzt mein Augenlicht verlieren würde. Mhm. Dann habe ich mal ausprobiert, wie es sein würde, wenn ich einen Arm weniger hätte. Mhm. Ich weiß, vielleicht ist es so ein bisschen komisch für die, die wirklich mit so einer Sache leben, aber ich habe mir einfach mal wirklich diese Vorstellung gemacht oder wirklich mal ausprobiert, wie es wäre, wenn. Mhm. Ich habe aber immer mich nur mit den Fertigkeiten auseinandergesetzt, aber nie wirklich, damals, als ich jünger war, mit den tatsächlichen emotionalen Konsequenzen. Mhm. Weil da verlierst du ja nicht nur irgendeine Fähigkeit, sondern vor allem jetzt, du hast 3 Jahre da gespielt. Ich glaube, du hast so manches Spiel gewonnen, ne? Und dann ist ja auch der Applaus da und der Fame und all das. Ja. Aber wie war das denn für dich, das faktisch zu verlieren? Und meinst du, das, was du vorher erlebt hast, hat dich darauf vorbereitet?
Ja, ganz spannend. Ich weiß nicht die klare Antwort dazu, aber wenn ich so rückblickend schaue, habe ich schon das Gefühl, also ich bin auf alle Fälle sehr, sehr dankbar, dass die Person mich da zu diesem Event eingeladen hat, weil ich glaube.
Sag doch einen Namen.
Die Person, die mich eingeladen hat, die Person hieß Jason.
Okay, Jason, when you watch this, thank you. Rein hypothetisch.
Ja, genau, ganz genau. Wir haben auch gar keinen Kontakt, ich weiß überhaupt nicht, wo er ist, also keine Ahnung. Auf alle Fälle, bin ich ich bin total dankbar, weil es hat echt viel bewegt und dann ist so ein Prozess gestartet, wo ich einfach vielleicht kennt ihr diesen Moment, wo du weißt ganz genau, du kannst dich jetzt nicht mehr verstecken davor. Also das war so, ich muss das jetzt konfrontieren und schlussendlich.
Oder eine Entscheidung treffen.
Ja, oder eine Entscheidung treffen, genau. Und diese Verletzung hat irgendwo schon auch dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, ich höre jetzt auf. Also ich bin jetzt fertig. Ich höre jetzt auf. Und trotzdem hat es mir mein Herz gebrochen. Weil
das glaube ich dir sofort.
Tennis was my love, ja, also es war wirklich, aber ich habe auch wirklich ich war dann echt radikal, also ich habe die Entscheidung getroffen, ich weiß nicht, ich habe geheult, ich bin zu meiner Trainerin ins Büro, zu unserem Coach, das war ja dann ein anderer Coach nochmal und ich saß da und habe gesagt, ich höre auf. Und die hat die Welt nicht mehr verstanden, weil ich habe, also im Team, du hast ja immer im Tennis von 1 bis 6, also so, und ich habe immer auf Nummer 1 und zu 2 gespielt, also ich war auch wichtig für das Team. Und ich hatte echt so den inneren Konflikt, Teamloyalität und alles, was damit zu tun hatte, mein eigenes Gewissen und so weiter und so fort.
Also dein ganzes Leben faktisch.
Ja, schon. Und ich habe echt gekämpft. Und trotzdem weiß ich auch heute, das war die richtige Entscheidung. Also ich weiß das, es war die richtige Entscheidung und habe einfach den Tennisschläger in den Schrank gelegt, ja. Also für
bis heute?
Nee. Damals gar nicht so lange eigentlich. Ich habe mich dann tatsächlich aber, weil du vorhin ja fragtest, wir sind ein paar Umwege, aber was dann passiert ist, war für mich ganz, ganz wichtig, weil das meinen weiteren Lebensweg wirklich auch eingeleitet hat. Und zwar war es ja dann so, dass als ich den Tennisschläger in den Schrank gelegt habe, dass ich von heute auf morgen diesen Leistungssport ja nicht mehr gemacht habe. Mhm. Und anderweitig hatten wir ja auch ein sehr geregeltes Leben. Ja, wir hatten ja, du isst ja viel mehr, wenn du Sport machst und so weiter. Also ich habe im Durchschnitt bis zu 4000 Kalorien auch konsumiert. Mhm. Also normal, wenn du halt viel trainierst. Und ich habe mir nie in meinem Leben Gedanken gemacht über Übergewicht oder so. Ja? Also das war ja nie da. Und dann habe ich halt aufgehört zu spielen, habe aber mir überhaupt keine Gedanken gemacht, irgendwie die anderen Sachen umzustellen. Das heißt, ich habe einfach total beliebig weiter gegessen. Und
so wie 70% der Jugendlichen heute auch, so, die gar nicht drauf achten. Ne?
Ja, und dann nach ein paar Monaten stand ich vor dem Spiegel und ich dachte, was ist hier passiert? Weißt du, ich kannte das nicht. Das war für mich völlig fremd. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, also auf allen Ebenen. Ich habe mich körperlich schlecht gefühlt, ich habe mich emotional schlecht gefühlt. Ja, es hat ja dann auch Auswirkungen auch auf dein Sozialverhalten und alles andere, mein Selbstwertgefühl, als junges Mädchen, Anfang 20 und so. Und dann denkst du so, okay. Und das war ein sehr entscheidender Moment, weil bis dahin habe ich wirklich eigentlich Gesundheit als Leistungssport definiert. Also für mich war, wärst du nur gesund, wenn du Leistungssport gemacht hast. Das hört sich jetzt seltsam an, aber das war meine Wahrnehmung. Und dann dachte ich so, okay, aber das kann es ja nicht sein. Also irgendwie muss ich da nochmal ein ganz anderes Bild kriegen. Und ich habe ja simultan zuerst Sportmedizin studiert und dann habe ich aber gewechselt auf Sportwissenschaften. Das heißt, wir haben ja auch viel Wissen eigentlich vermittelt bekommen in dem Bereich. Und dann habe ich aber ab dem Zeitpunkt gesagt, so, ich muss mich jetzt nochmal ganz anders irgendwie informieren. Und ich habe wirklich angefangen, mich zu interessieren, was bedeutet eigentlich Gesundheit? Und in dem Zuge habe ich dann wirklich das ganzheitliche Gesundheitskonzept überhaupt erstmal entdeckt und habe mir auch Leute gesucht. Und natürlich durchs Studium hatten wir dann auch Zugang zu verschiedenen Menschen, die mir geholfen haben. Und ich habe komplett über anderthalb Jahre mein ganzes Leben umgestellt, also gelernt, gesund anders zu essen, mich gesund zu bewegen, also eine andere Art von Bewegung überhaupt zu machen, all die anderen Elemente, wie ich mein Leben aufstelle, also ich habe wirklich Stück für Stück das umgestellt, was auch echt schwere Arbeit, also es war hart Arbeit.
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Ich finde das schon, ich finde das richtig krass, dass du das gemacht hast, weil es hört sich echt an, dass du deine Karriere aufgrund deines Lebenssituation einfach angepasst hast. Ja, vorher waren es, und im Endeffekt hast du ja, nochmal, du hast jetzt Gesundheits, was angefangen zu studieren?
Also damals war es Sportwissenschaften.
Sportwissenschaften und dann bist du
auf also nachher habe ich noch Gesundheitswissenschaften.
Gesundheitswissenschaften und deinen Doktor hast du gemacht in?
Gesundheitswissenschaften.
Genau, okay, das hast du durchgezogen. Was hat dich angetrieben? Weil, war das denn einfach nur das Spiegelbild, was du dann gesehen hast oder?
Es war eigentlich.
Oder die überschüssige Energie nach dem verlorenen Training.
Ja, genau. Also tatsächlich war es wirklich das, als ich selber an mir erlebt habe, dass diese Lebensumstellung und diese ganzheitliche Gesundheit wirklich mein Leben extrem verbessert hat, wie ich mich gefühlt habe, was das mit meiner Wahrnehmung gemacht hat, mit meinem emotionalen Wohlbefinden, was das für eine Auswirkung hatte auf meine sozialen Kontakte, habe ich festgestellt, da ist so viel Kraft, da ist so viel Power in das, was man heute Lebensstilmedizin nennt. Da habe ich gesagt, wenn das bei mir funktioniert, dann möchte ich das möchte ich anderen Leuten mitgeben. Weil da sind so viele Menschen, die ähnliche Situationen haben. Und damals war es halt noch ein bisschen eingeschränkter, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte Leuten helfen, wirklich abzunehmen und sich besser zu fühlen, aufgrund der Geschichte. Und das hat wirklich, das war der Startschuss bei dem Ganzen.
Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück. In der Regel, bei so vielen Lebensgeschichten, die ich schon mitbekommen habe oder die mir erzählt wurden, du konntest das ja vorher nicht wissen, dass das so viel Power hat und dass ich so viel. In dieser Situation, wo du, und da frage ich dich auch, Amaro, weil wir, das ist unser so leichtes Credo schon geworden, was wir einfach für uns herauskristallisiert haben, sage ich aber gleich erst. Was machst du denn in der Situation, wenn du dann vor dem Spiegel stehst, wenn dein Leben eigentlich zusammengebrochen ist, wenn du an deine nackte Wand, die du aber vollgekritzelt hast, irgendwie vollgeschrieben hast? Wir haben in den letzten Folgen auch über Amaro und sein Leben geredet und wie er mit gewissen Sachen umgegangen ist. Aber was bringt einen dazu oder was hat euch dazu gebracht, eine Entscheidung zu treffen oder mal mutig zu sein oder wie auch immer, weil irgendwie muss man ja auch irgendwas gemacht haben, den ersten Schritt gewesen sein. Wie habt ihr das entschieden? Wie hast du oder hast du eine Pro- und Kontraliste aufgeschrieben, zu sagen, ich spiele jetzt weiter oder nicht? Oder also was war jetzt genau in diesem Turning Point eure Motivation? Auch deine, Amaro, sagst du auch kurz gleich. Das würde mich super interessieren.
Also grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, wir brauchen alle meistens einen extremen Schmerzpunkt.
Also, ich habe es befürchtet.
Meistens ist es ja so, du musst irgendwo Rock Bottom erleben, dass das dir dann wirklich diesen Ruck gibt, zu sagen, jetzt nicht mehr. Und das ist aber auch nicht bei allen. Also ich habe auch schon viele Leute erlebt, die haben absoluten Schmerzpunkt und es ist trotzdem nicht das, was sie dann antreibt. Da sind wahrscheinlich viele Faktoren, die da natürlich mit reinspielen. Ich weiß zum Beispiel heute, dass diese ganze Prägung des Sportler-Daseins mir natürlich geholfen hat, auch in Aktion zu gehen. Ja, also das gar
keine Aktion
Frage.
Zu bleiben.
Oder in Aktion zu bleiben, vor allen Dingen. Ne? Aber der eigentliche Schmerzpunkt, vielleicht ist das nochmal wertvoll, ganz kurz, dann auf alle Fälle von dir auch deine Geschichte hören. Aber weil ich habe gerade gesagt, ich habe dann in den Spiegel geguckt und dachte, du kannst nicht weitergehen. Mhm. Ich habe das nicht so detailliert erzählt, aber vielleicht ist das für einige Leute echt wichtig, auch mal zu hören. Mhm. Und zwar war das der Zeitpunkt, meine beste Freundin damals drüben, die hat geheiratet. Mhm. Und ich war ihr Maid of Honor. Mhm. Also ihre.
Warst du auch in einer Beziehung während der Zeit?
Ja.
Okay, auch interessant. Ja. Vielleicht ein Fakt.
Ja, und auf alle Fälle war ich die Maid of Honor. Wie heißt das?
Trauzeugin.
Trauzeugin, ja. Genau. Und die hatte sich dann, da drüben gibt es ja mehrere Mädels, die dann so in dieser Wedding Party sind. Mhm. Und dann die Braut sucht diese Kleider aus, ja. Mhm. Und meine Freundin, also bis heute, ich weiß nicht warum, aber die hat sich das furchtbarste Kleid der Welt ausgesucht.
Aber ey, das muss ich sagen, das machen die aus einem bestimmten Grund, damit die ganz klar gehen, dass wenigstens die Frauen, die sie kontrollieren können, möglichst hässlich im Kontrast wie zur Braut genau. aussehen.
Ganz, also. Ganz genau, das war auch wirklich, das war also echt komplett so. Und zwar, die hat sich so Kleider ausgesucht wie als Frauen, das ist, ich nenne das so ein Wurstkleid. Also das sind diese ganz eng so eine Röhre.
Leberwurst.
So eine Röhre, also von unten bis oben. Du kannst dich kaum bewegen und oben, also oben hast du keine Träger und so und du die ganze Zeit das Gefühl, du ziehst immer nur
genau,
hoch. Naja, auf alle Fälle hat sie diese Kleider gewollt und das war der Tag der Hochzeit. Ich hatte das natürlich vorher schon mal anprobiert, aber ich habe, glaube ich, nicht richtig hingeguckt. Und als an dem Tag der Hochzeit, als ich das Kleid angezogen habe und ich habe ins Spiel geguckt, ich dachte,
so geht das
nicht. Ich fühlte mich so unwohl, das ist unfassbar. Mhm. Und aber da musste halt, ich musste halt da durch, weil es ist ihre Hochzeit, ja, es war ja nicht meine Hochzeit. Ich musste da durch und ich musste ja ständig aber auch irgendwie vorne stehen und so. Und ich
Warst
bin
du?
Im Boden versunken. Es war, ich habe mich so unwohl gefühlt und dann ist das Allerschlimmste passiert, was passieren konnte. Als wir dann abends auf der Tanzfläche waren, danach
ist gerissen.
An der Seite, also hier unten, nur bis zur Seite, so hier. Boah, und dann war das für mich so, okay, that's it. Das war der Moment.
Das ist krass, ja.
Das war mein Moment. Ich habe gesagt, nie wieder. Vorstellen.
Boah, das ist wirklich
hart. Wie viel Kilo waren es plus?
Also damals war, es muss ja immer im Verhältnis zu irgendwas sein.
Ja, genau,
ne?
Deswegen.
Also ich hatte nach dem Sport fast 25 Kilo zugenommen.
So ist bei mir gerade auch.
Mit den 25 Kilo oder mit dem Verhältnis?
Ja, auch 25 Kilo auch mehr.
Boah, heftig, ey.
Ich bin auch gerade so an so einem Punkt, wo ich so sage, so, boah. Weil die.
Also, Zukunfts-Arthur, genau jetzt ein Piep reinmachen.
Ja, da habe ich Böses gesagt, sorry. Ich habe vorhin noch gesagt, ich sag sowas nicht. Das ist jetzt gerade auch so ein bisschen so. Seit ich hier bin, habe ich wieder voll zugenommen. Also, das hat so in Corona angefangen, weil ich war vorher super aktiv. Also ich read mal so ein bisschen back. Ich habe 7 Jahre Basketball gespielt und in meiner letzten Saison, wo dann meine 2 besten Freunde zu einem anderen Verein gewechselt sind, da hatten wir so ein bisschen so Beef. Sehr so ein bisschen Beef, weil es war so, ja, ihr macht voll den Snitch-Move jetzt, ihr geht zu unserer Rivalenmannschaft quasi. Und dann war ich mit einem Kollegen bei uns geblieben und ich hatte starke Average die Saison. Wir sind ungeschlagen in die Rückrunde, in der Rückrunde gewesen und ich habe 20 Punkte, 6 Assists oder sowas geaveraged auch, war stark, aber und dann habe ich mir mein Knie gebrochen. Ich bin zu einem Block gesprungen und ich bin so mit meiner Hüfte in der Schulter von meinem Gegner hängen geblieben und als ich gelandet bin, bin ich nur auf meinem einen Bein gelandet und es ist so nach hinten durch und war so, also so rückwärts Knie.
Hast du nicht gesagt, dann, dass es so gesplittert ist und so?
Ja, und ich bin dann aufgestanden, weil ich dachte so, okay, das ist jetzt einfach nur so blick und ist wieder gerade, vielleicht ausgekugelt und habe das Spiel noch zu Ende gespielt, hat halt wehgetan, aber ich war so, ja, heul nicht so, das war so immer meine,
Killer,
meine
Alter,
Mentalität.
Boah, wirklich. Respekt.
Weil ich dachte, ja, wir brauchen uns, haben natürlich trotzdem verloren, also voll unnötig. Aber als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, war das schwarz und lila und das war so wirklich, das sah aus wie als wäre das nicht von meinem Körper eigentlich. Und das Ende von meinem Oberschenkelknochen und der Anfang von meinem Schienbeinknochen, die sind halt, weil die so fest aufeinander gekommen sind und so, hat sich das, ist alles zersplittert. Und dann wurde ich auch nicht operiert oder sowas, weil der Arzt war halt so, das ist ja wie ein Puzzle, so kann ich ja nicht alle die ganzen kleinen Splitter da zusammen kratzen. Und dann war ich 8 Wochen nur im Bett, hab nur eine Schiene gehabt. Und in diesen 8 Wochen oder dann auch noch die Zeit danach, weil ich hatte dann ja auch noch Reha und hatte dann halt voll Angst, ja auch wieder zu springen und so. Und in der Zeit habe ich so ein bisschen mein Feuer dann für Basketball verloren, weil ich halt so gesehen habe, auch wie die anderen alle so weiter gewachsen sind. Und ich war so, boah, ich muss erstmal wieder auf den Stand kommen. Ich war besser als meine ganze Mannschaft eigentlich und jetzt muss ich wieder dahin kommen. Und dann ist die Mannschaft auch noch so auseinandergesplittet. Dann ist mein Coach woanders hingegangen, all solche Sachen. Ich habe dann erstmal nur noch so eine Teenie-Mannschaft gecoacht, aber das war's. Und ab da ging das so ein bisschen verloren. Dann habe ich, das war auch so meine, so körperlich meine Prime, so ich bin am höchsten gesprungen. Zu der Zeit konnte ich auch so halbwegs danken und ich bin ja nicht so groß, deswegen war das schon krass damals. Und ja, auch Fitnessstudio und sowas war nice. Ich glaube, ich hatte so 95 Kilo, also war okay, so sah ganz gut aus auch. Aber danach habe ich dann auch voll mein Beintraining und sowas vernachlässigt, weil ich hatte immer Angst. Ich hatte immer Angst mit Kniebeugen und auch mit Deadlifts und alles. Ich hatte immer Angst, wenn Belastung auf Knie ist, dass es einfach rausspringt oder irgendwie sowas. Und dann habe ich in der Zeit auf jeden Fall zugenommen, weil ich halt auch kein richtiges Cardio mehr gemacht habe und so. Und dann kam Corona. Und dann war das noch dazu, dann konnte ich nicht ins Fitnessstudio und ich habe das gehasst, zu Hause zu schwitzen. Deswegen habe ich nie zu Hause Workouts gemacht, weil ich war immer so, boah, ich will nicht in meinem Zimmer schwitzen, das ist so...
Niemals Freeletics für Erfahrung.
Ich habe das gehasst und dann draußen halt mal so ein bisschen, habe ich so meine paar Hanteln da so 10 Kilo Hanteln und so gehabt, das war's. Draußen, das hat auch nicht so viel, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht dann. Und dann habe ich das über Corona, habe ich dann gut zugelegt. Und danach habe ich wieder Sport gemacht und dann war ich auch so an so einem Strength Peak, da war ich dann wirklich, wirklich stark und ich habe auch wieder so ein bisschen angefangen, Squats zu machen und sowas und war gut. Also jetzt so die Muskeln, die ich jetzt so habe, das ist eigentlich alles in der Zeit gewesen. Aber ich habe halt dann nie wieder Cardio gemacht. Also ich hatte einfach keinen Bock da mehr da drauf und weil ich über die Zeit das verloren habe, habe ich auch keine Lust mehr gehabt, das anzufangen. Eine Zeit lang habe ich dann noch so auf dem Laufband manchmal oder auf dem Fahrrad, habe ich dann irgendwie einen Film angemacht und habe geguckt, dass ich wenigstens irgendwas mache. Aber so über die Zeit und dann auch, wo ich dann hierher gekommen bin, war so, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen gehen lassen, aber nicht im Sinne von, ah ja, mir ist egal, wie ich aussehe oder sowas, sondern es war, ich habe mir so einen Fokus vorgeheuchelt irgendwie so ein bisschen. Ich habe immer so, ja, Strongman, 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 aber das ist halt einfach nur so, weil es egal, ob du da so eine Plauze hast oder nicht, aber das ist ja eigentlich gar nicht. Ich wäre eigentlich gerne so stark und muskulös wie geht, aber ich wäre gerne auch richtig so flexibel und klettern und dass ich auch so kein Problem habe dann, wenn ich echt dann mal Kinder habe, weil ich möchte ein guter Vater sein. So. Und wenn die dann sagen, ja komm, lass uns kämpfen, lass das spielen, lass so und so. Und dass ich da alles so einfach mitmachen kann. Und wenn die auf den Baum hochklettern, dass ich mit hochkletter oder sowas. So, ne? Und so einfach overall stark und gut dabei zu sein.
Weißt du, woran mich das erinnert? Wir haben gestern noch, wir hatten einen kurzen Livestream, das heißt, Leute, wie ihr es gerade hört, ne, auf TikTok, Instagram sind wir sehr viel unterwegs, ne? Schaut auch mal rein, also wir sind öfters mal live tatsächlich und wenn ihr mal Fragen habt oder sowas, wir sagen das in jedem Podcast, aber vielleicht jetzt mal mittendrin, vielleicht schafft es nicht immer bis zum Ende zuzuhören, so, aber kommt auch mal ruhig in TikTok rein oder wenn wir live sind, schaut euch mal die Stories an, wir kündigen das immer vorher an und so, dann könnt ihr auch mal direkt mit uns quatschen und wir hatten tatsächlich gestern nochmal Stream und dann hatten wir im Stream eine Frage gehabt und das frage ich dich auch nochmal gleich, ne? Das bedeutet, lieber mutig sein, in eine gefährliche Situation reinspringen oder doch auf Safety gehen und nichts riskieren? Was würdest du machen?
Mutig sein und reinspringen.
Das war für uns auch so klar. Wir haben gar nicht mal drüber nachgedacht, als wir die Frage gelesen haben.
Ja.
Sofort.
Ja.
Was waren so für euch die krassesten Erlebnisse, wo ihr gesagt habt, so, das ist vor allem, weil wir jetzt auch ein bisschen zurückschauen könnten, nichts falsch gemacht, als ich damals mutig war?
Also, ich überlege gerade, weil ich glaube, da sind am Ende des Tages viele Situationen, weil das aber ist es die Grundlage. Also wirklich zu sagen, wir müssen viele Entscheidungen treffen und du weißt manchmal nicht, ist das die richtige Entscheidung oder nicht die richtige Entscheidung, aber du musst einen Weg gehen und ein Risiko, ich sage immer, geh es ein, wenn du dich dahin gezogen fühlst, wenn du glaubst, dass es der richtige Weg ist, geh ein Risiko ein und wenn nachher das der falsche Weg war, dann gehst du eben einen anderen Weg.
Ja.
Also, aber mutig sein und sich etwas trauen ist so essentiell wichtig, glaube ich, um deinen Charakter auch zu bilden und um auch wirklich Erlebnisse zu haben, die du sonst gar nicht haben würdest, wenn du immer auf Sicherheitsabstand gehst die ganze Zeit.
Glaube ich auch. Ich würde aber nochmal kurz zurück auf das andere Thema, weil ich glaube, da brauchen wir noch so ein bisschen eine Resolution für.
Let's go.
Weil ich glaube, es gibt, glaube ich, viele Leute, die in so einer Situation sind, die auch selber eigentlich sagen so, boah, ich hab's satt. Aber vielleicht haben sie es noch nicht genug satt, um wirklich was zu ändern oder nicht. Weil jetzt für mich selber, ich bin jetzt im zweiten Jahr hier und nach den zweiten, dritten Ferien oder sowas war ich eigentlich auch schon so, okay, ich habe mich jetzt hier eingelebt, kann eigentlich langsam mal wieder anfangen, meine Workouts normal durchzuziehen und das alles zu machen. Aber trotzdem habe ich dann halt schleifen lassen. Irgendwie immer mit Ausreden. So, ich will mich da gar nicht vor verstecken oder sowas. Immer so, ja, ich habe keine Zeit, ich muss so viel fürs Studium machen und ich habe noch diese Projekte und so und so. Ich habe jetzt durch die Woche, wo wir halt auch viel miteinander gesprochen haben und sowas, nochmal einen neuen Blickwinkel drauf gehabt und ich hoffe, dass ich es jetzt auch aktiv umsetzen kann und so. Ich habe aus Amerika noch so ein bisschen so Sodas mitgebracht und sowas. Ich habe das gestern alles weggeschüttet.
Ja, super.
Ja, ja, ich hab das alles weggeschüttet. Ich war so...
Vor allem aus den USA, das Zeug, ja, das ist ja nochmal...
Deswegen, ich war so, ich bringe das mit, das kann ich hier alles wieder nicht holen. Und dann habe ich so hinten nochmal drauf geguckt und ich hab dann meiner Freundin und meinen Homies zu Hause habe ich ein Bild geschickt, ne, weil... Ich weiß ja, das ist radioaktiv grün, das kann nicht gut sein. So, ne, das kann gar nicht gut sein. Aber ich dachte so, okay. Aber dann stand so hinten, stand so drauf, so dieser Daily Intake,
ja,
ne, von Zucker war 152% in einer Flasche. Also das ist schon mehr als mein täglicher Soll in einer Flasche, so 1,5 Mal.
Die warnen und, schon auf der Flasche.
Und obendrauf stand das, ich glaube, es war von Mountain Dew. Und oben stand so...
Hashtag keine Werbung.
Gar keine Werbung, ich habe es ja weggeschüttet. und oben stand einfach so 0% Juice. Und ich war so, warum schreiben die das denn? Aber dann da so, weißt du, das ist ja wie? Du schreibst so normalerweise drauf, ja, so 67% Gehalt oder sowas. Yeah. So, oder wow, 100% Direktsaft oder so. 0%? Was ist das denn?
Was ist denn Warnhinweis?
Glasreiniger mit Kohlensäure habe ich getrunken oder so.
Ja, ungefähr.
Wirklich, das
ungefähr. Aber weißt du, was das Tollste dabei ist? Ich freue mich gerade so doll, dass es was bewirkt hat, was ich gestern gesagt habe. Weißt du, das war mega. Richtig gut. Richtig gut. Ja, also ich tatsächlich finde ich schön, dass du es auch nochmal aufgegriffen hast, weil als wir da gerade so drüber geredet haben, für die, die zuhören oder vielleicht, wenn du gerade zuhörst und das ist wirklich, du weißt eigentlich, du bist da, wo du was verändern möchtest in dem Bereich. Es geht bei, und auch damals, ja, ich habe in den Spiegel geguckt, aber was viel schlimmer war, nicht wie es aussah, sondern wie ich mich gefühlt habe. Und ich glaube, und das ist natürlich auch in unserer Gesellschaft, das ist alles das Äußere, was zählt. Es ist die Looks, wie siehst du aus? Ich würde einfach so gerne nur sagen, es geht um so viel mehr. Also Gewichtsreduktion, ja, natürlich, du darfst dich auch selber wohlfühlen mit dir selber. Ja. Aber es geht vor allen Dingen um deine Gesundheit und deine Lebensqualität, weil das beeinflusst unfassbar viel. Ja. Und ich glaube, wenn da der Fokus auch ein bisschen mehr drauf liegt, auch so, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen beitragen würde, bessere Entscheidungen zu treffen, weil wenn ich mehr verstehe zu dem Thema, warum ist das jetzt vielleicht wirklich nicht ideal? Was wird das machen, wenn ich das nicht ändere? Ja? Also ein bisschen so diesen Schmerzpunkt herbeibringen, wenn ich ihn noch nicht ganz fühle. Ja, wir haben gestern über Motivation gesprochen. Was motiviert dich, in die Aktion zu gehen? Und wenn du noch nicht in die Aktion gehst, dann hast du noch nicht die Motivation gefunden, die wertebasiert ist. Ja, und ich glaube, dass das so extrem wichtig ist.
Ja,
ich kann auch was dazu beitragen. Dieses Jahr habe ich minus 10 Kilo.
Echt?
Ja, also kannst du mir vorstellen, wie ich reingepasst hätte Anfang des Jahres hier so auf dem Stuhl. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Keine Motivation, kein Erfolg. Weil wofür machst du das alles? Ich kann mich nur erinnern. Damals, ich war noch nicht verheiratet, ausgezogen und dann eigene Bude gehabt. So, für wen muss ich denn aufräumen und putzen und was auch immer. Aber ich wusste, das ist nicht gut. Ich habe dann damals meine Freundin zu mir nach Hause geholt. Ich habe sie einfach hingesetzt. Ich bin der absolut beste Speed-Cleaner überhaupt, den du erlebt hast.
Das ist so krass.
Ja. Das ist, vor allem, glaub mir, ich habe sie einfach nur hingesetzt. In einer halben Stunde konntest du vom Boden essen.
Oh, wow.
No, ne? Und das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich, weil für mich bräuchte ich das nicht. So, ne? Und das ist genau das, weil auch mit meinen Abnehmervolk in diesem Jahr, ne, ist übrigens, das weiß nur meine Frau. Ja, und jetzt ihr. Und, ja, okay.
Jetzt und jeder. Jetzt
jeder.
Aber ey, wir haben ja gesagt, wir machen uns nackig für euch, ne, weil ey, ihr seid nicht allein auf der Welt mit Problemen und Sorgen und allem drum und dran. Deswegen, ich finde das so klasse, dass du einfach hier dabei bist. Ich freue mich über jede Minute, die wir quatschen. So, ne? Und ich hoffe, ihr nehmt auch was mit. Deswegen, aber für mich, dieser Erfolg tatsächlich, ich habe das extra geheim gehalten, weil das interessiert keinen. Und wenn ich das nicht für mich selber machen kann und für die Motivation, für die ich mich entschieden habe, bringt das auch nichts. Weil wenn ich meinen Erfolg von anderen abhängig mache, dann drehe ich doch durch.
Absolut.
Ich habe vor einigen Jahren zwei Tage nicht gegessen. Da bin ich in der Stadt unterwegs gewesen, habe mir irgendwas gekauft und was gegessen beim Gehen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, oh, guck mal, jetzt denken die anderen, was der Dicke da wieder unterwegs wieder am Essen ist.
Ja.
Und dann so beim zweiten Biss und bei diesen Gedanken, wo ich mich geschämt habe zu essen, und da ist mir so eine Erleuchtung gekommen, ich habe gesagt, was machst du da gerade? Mhm. Du denkst, was die anderen denken könnten und deswegen fühlst du dich schlecht?
Ja.
Also mein eigenes Konstrukt in meinem Kopf fängt an, mich zu zerstören.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht so, stopp, so geht das nicht. Und dann kann man wieder endlich anfangen, an gute Dinge zu denken. Aber ich habe ein Problem, ich habe das mal zu Amaro gesagt, wenn ich in den Spiegel gucke, und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, dann gucke ich in den Spiegel und denke mir so, boah, wirklich, also mein Selbstvertrauen ist bemerkenswert hoch. Ich bin Realist. Aber wenn ich mich anschaue, ich denke mir, was für ein hübscher Mann steht da gerade.
Hey, ich meine, gesundes Selbstvertrauen ist natürlich auch gut. Ich glaube auch, dass wir in der deutschsprachigen Kultur echt eine Herausforderung haben, auch wie wir im Sozialverhalten sind. Also dadurch, dass ich über 24 Jahre in Amerika war, habe ich da schon auch den Vergleich ganz gut. Hier im deutschsprachigen Raum ist es schon so, dass Leute schon viel bewertender anderen gegenüber sind. Also es ist faktisch ja auch korrekt, ja. Also ich merke das immer wieder, wenn ich dann mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Also ich kann die Uhr nachstellen. Leute,
aber nicht bei der Deutschen Bahn.
Auch bei der Deutschen Bahn, ja. Also wirklich, die Leute im deutschsprachigen Raum starren. Also es ist wirklich
die
ein Ding.
Die glotzen richtig,
Richtig, die glotzen und nicht nett. Also nicht so, hey, what's up, sondern so. Und du denkst die ganze Zeit so, was genau? Also ist es die falsche Farbe? Ist es die falsche Größe? Sind die falschen Haare? Also, weißt du? Und das ist schon kulturell, auch das lebt schon auch in der Kultur. Und ich bin ein großer Believer in, wir können der Change sein, also wir selber können die Veränderung sein. Und so gut es geht, ich mache es sicherlich auch nicht immer, aber ich versuche schon auch immer mit ganz, ganz, ganz viel Freude, Liebe anderen Menschen zu begegnen. Also schön, auch in der Deutschen Bahn oder so, wenn ich dann so, hallo, wie geht's und so. Also wirklich, ne? Freundlich auf Leute zuzugehen und auch wirklich dieses Bewertende abzulegen, ja, also, und das lebt hier halt wirklich, also wir haben so das Gefühl, wir müssen verantwortlich sein für die Personen gegenüber, weil, was weiß ich, jetzt, weil wir über das Gewicht geredet haben, sehr häufig, ich kenne viele Deutsche, jedes Mal, wenn sie jemanden über, oh, guck dir mal an, Punkt eins, es ist nicht dein Körper, Punkt zwei, kümmere dich doch um deine eigenen Themen, weil garantiert hast du Themen. Vielleicht sehen das nicht alle, aber sie sind da. Und so, worry about yourself, weißt du? Und das, was du gesagt hast, ich glaube, dass das extrem wichtig ist und dass man wirklich eine Entscheidung treffen sollte, was die Veränderung anbetrifft, weil man selber entweder eine eigene intrinsische Motivation dazu hat, weil es einem wichtig ist, weil du ein Wertesystem hast, was damit irgendwie verbunden ist. Und das sollte es sein, nicht für jemanden anders.
Ich glaube auch, man kann, wie du gesagt hast, man kann selber auf jeden Fall dieser Unterschied sein, indem man auch einfach selber manchmal vielleicht aus seiner Komfortzone rausgeht und den Leuten einfach mal ein Kompliment gibt. Es muss ja nicht wirklich stimmen, dass du jetzt denkst, boah, die Jacke ist richtig cool, aber wenn da irgendjemand ist und du sagst einfach, hey, coole Jacke, so, ich meine, der hat sie ja aus einem Grund an, so, vielleicht hat er nichts Besseres, vielleicht ist er aber auch morgens raus und hat gedacht, boah, ich ziehe jetzt die Jacke an, die passt jetzt. Und ich habe mir das nämlich tatsächlich mal angewöhnt, da war ich noch in der Mittelstufe, also war ich vielleicht 17, 16 oder sowas, da bin ich viel mit dem Zug dann gefahren und, es war nach der Mittelstufe, genau, weil ich bin immer mit dem Zug gefahren, es war zu meiner Abi-Zeit, aber auch so 17, 18. Und ich konnte mich immer gut identifizieren, so mit den Nerds und sowas. Ich habe selber auch viel so Comics und diese ganzen Sachen, das ist so voll meine Welt. Und ich habe dann angefangen, immer wenn ich Leute im Zug gesehen habe, die ich jetzt so ganz blöd gesagt so als so Nerd abstempeln würde oder so Emo oder sowas, so, ne, dass ich denen ein Kompliment gegeben habe, weil ich mir immer gedacht habe, die sind genau die ziehen sich jetzt ja extra so auffällig an, weil sie vielleicht gesehen werden wollen oder zum Trotz. Weil mich guckt eh jeder an, dann gebe ich denen wenigstens was zum Schauen und so. Ja. Das habe ich nämlich auch eine Weile getan. Und dann einfach zu diesen, dann sitzt da irgend so ein Mädchen mit schwarz gefärbten Haaren und voll Make-up und alles ist so ne, schwarz und Anhänger und Sticker und sowas. Und ich dachte so, ja, coole Schuhe oder sowas. Und die waren echt immer erstmal alle so,
ja.
Hä? Wieso sagt er das so? Und das war aber, du hast gesehen, dass es was verändert. Auch wenn ich jetzt nicht damit ihr Leben rette oder sowas, vielleicht aber wirklich bei manchen Leuten. Vielleicht ist es wirklich so, dass manche Leute sich einfach nur mal wünschen, hey, vielleicht guckt mich mal heute jemand an, nicht abwertend.
Na, wir haben dafür ja jetzt mittlerweile wissenschaftliche Beweise. Also positive Psychologie ist keine Einbildung. Ach, das heißt, wir haben ja wirklich, wie unser Gehirn reagiert auf positive Sprache, ist ein echtes Ding, weil der Bereich in dem Gehirn, der ja den Sprachbereich kontrolliert oder steuert, der ist ja verbunden mit unserem emotionalen Gehirn. Mhm. Das heißt, da ist eine direkte Verbindung. Also das ist genau das, was du sagst. Wir können extrem viel bewirken mit Positivität. Okay, ja? Das heißt, wenn ich jemandem ein Kompliment mache, passiert etwas in der Person, aber auch in dir. Mhm. Weil du ja selber auch dieses Positive weitergibst und genau wie du sagst, in der Person passiert was. Und hier, weil wir das gesagt haben, in dieser Kultur ist es so selten, dass das so passiert, dass es nochmal mehr bewirkt. In Amerika ist es Teil der Kultur, aber hier ist es echt ein Ding. Also die Leute, du machst mir jetzt ein Kompliment. Also das ist ja das
kannst du dich noch daran erinnern, wo wir vor ein paar Monaten einkaufen waren?
Mit dem Schnauzer
der Mann. Ja, Mann. Wir gehen einfach durch den Ladengasse und Amaro natürlich wie ein Papagei, wie angezogen wieder, ne? Aber du siehst auch, was für ein Kreuz der hat, ne? Und wenn wir saßen gestern noch im Auto, das war fast schon gemütlich und ich fahre ein SUV halt so, ne? Und wir füllen das Auto. Das heißt, wir haben Präsenz. Und dann sehe ich nur Amaro ein bisschen weiter weg und da kommt ihm ein Mann entgegen und sagt so, boah, echt nicer Schnauzer, so ein nicer Bart.
So Zwiebel, ne? Schnauzer,
so. Und er guckt so, ja, okay. Und ich so, ich mach mit. Er kommt mir entgegen und ich sag genau dasselbe. Und der Typ steht so, er bleibt wirklich stehen und schaut sich so um. So, was ist hier los? Die Leute sind schon gar nicht mehr gewohnt, ein Kompliment
sind
zu bekommen.
Sie auch nicht.
Und ich bringe es nochmal auf die nächste Stufe. Die Leute sind es nicht gewohnt, eine Entschuldigung zu hören.
Auch, ja, stimmt.
Und dieses gesunde Miteinander. Ne? Und früher kannte man es ja, ne? So Schule ohne Rassismus, Schule ohne Mobbing und was auch immer. Mobbing war früher ein richtig krasses Thema. Ich weiß nicht, ich bin happy, wenn ich höre, dass es heute nicht mehr so ist. Vereinzelt mit Sicherheit und so. Ne?
Ich glaube, es sind andere Themen jetzt auch.
Gott sei Dank, weil ich weiß, ich wurde von der 5. bis zur einschließlich 10. Klasse jeden Tag gemobbt. Mit einem Kreis, 30 Leute um mich herum, was auch immer. Ne? Bis ich meine Fäuste entdeckt habe. Aber das ist ein ganz anderes Thema, aber ich finde das so klasse, dass sie das angesprochen haben, ne? Diese positive Psychologie.
Ja, positive Psychologie und das ist eine extrem wichtige Grundlage, ist auch eine große Grundlage, mit der ich jetzt arbeite, also mit mit dem Projekt, mit den Sachen, die wir jetzt machen, weil das ist ein riesiger Teil deiner ganzheitlichen Gesundheit, deiner Lebensqualität und wir nutzen das nicht annähernd so. Wie wir es nutzen könnten. Ja. Also weißt du, stell dir mal vor, jetzt, ne, aufgrund dieser Diskussion, alle, die zugucken, machen es sich wirklich zur Gewohnheit, immer wenn du einem Menschen begegnest, egal wo, ob du den kennst oder nicht kennst, das Erste, was aus deinem Mund kommt, ist ein Kompliment. Wie würde das die Welt verändern?
Das wäre echt krass.
Ich habe so die Beziehung zu meinen Geschwistern geändert. Ich habe das ganz, ganz bewusst gemacht, weil meine Geschwister, die sind so cool, alle drei. Ich habe nochmal drei Geschwister, genau. Und ich habe das sogar so weit getrieben, ich war mal in Darmstadt unterwegs und mein Bruder, mein Ältester, der hat dort in der Gegend gewohnt. Und da kam eine Frau und die so, ah ja, wer bist du, dies, das? Und so, ach, ich kenne deinen Bruder. Das war mal meine Nachbarn. Und ich habe aber vorher eine Laudatio von Komplimenten über meinen Bruder gesprochen, wo du richtig gesehen hast in den Mundwinkeln der ehemaligen Nachbarin dort, ne, so, oh. Später habe ich mitbekommen, die haben sich nicht so verstanden. Ja, da war, das war jetzt nicht verstritten oder sowas, aber da war so ein bisschen, so ein leichter Clinch drin. Aber als sie dann gehört hat, wie der Bruder vom anderen spricht, ich habe es in ihrem Gesicht gesehen, so von wegen, piep, wäre ich mal eine bessere Nachbarin gewesen, dann hätte ich diesen Menschen auch kennengelernt. Deswegen, auch so wie du sagtest, ne, vielleicht ist genau diese Person was richtig Besonderes, möchte gesehen werden, total. Aber keiner sieht sie.
Hey, schau mal, wir wissen, also zwei Sachen, die vielleicht interessant sind. Wissenschaftlich wissen wir, dass sogar oberflächliche positive Interaktionen mit Menschen deiner Gesundheit guttun. Ja? Das heißt, even auch wenn du die Leute noch nicht mal gut kennst, ja, meinetwegen die Kassierer oder was weiß ich. Und wenn du sagst, Mensch, ey, das ist bestimmt nicht einfach, was du hier machst, echt, echt toll. Also danke, dass du diesen Job für mich machst, ja, oder irgendwie sowas. Das bewirkt etwas nicht nur, es fühlt sich nicht nur gut an, sondern es hat einen direkten Einfluss auf deine Gesundheit, weil der Bereich in deinem Gehirn, der für die Emotionen zuständig ist, ist auch für die Motivation und körperliche Prozesse zuständig. Das heißt, das hat einen direkten Einfluss auf deine ganzheitliche Gesundheit. Ja? Also es ist extrem toll. Und das Zweite ist, dass unsere Positivität einer anderen Person gegenüber automatisch noch 3 Grade weitergeleitet wird. Also wenn ich mit dir eine positive Interaktion habe, dann bist du positiv gestimmt. Das heißt, diese Positivität wirkt sich auf die nächste Person und die nächste auf.
Das ist ja
crazy. Ich meine, das gleiche auch mit schlechter Laune.
Klar, Mann. Ja, aber ganz genau.
Deswegen sind wahrscheinlich auch die Miesepeter immer geht es denen auch immer schlecht. So wirklich so, nicht nur im Kopf, sondern ja, wirklich, ja, so, die haben immer was und ah absolut. Und und so, weißt du.
Hey, ich kenne das von meinen Arbeitskollegen von damals. Du wusstest, dass der mit einem, wie hast du damals gesagt, mit einem Rucksack,
ja,
ne, zur Arbeit kommt und er dann voll die schlechte Laune hat. Und das war für mich, wo du es jetzt auch ansprichst, mit der positiven, ist das nicht auch positive Verstärkung? Nein, das ist nochmal was anderes, ein anderes Prinzip, ne? Egal. Aber wenn ich auf Griesgrämigkeit mit Positivität konfrontiert habe oder bin, was ja, genau, war das ein Effekt von Sekunden, dass sich die Menschen
ist
geändert
es,
haben.
Ist es. Du kannst damit viel, viel mehr steuern und natürlich auch primär in uns selber erstmal. Und wir können viel, viel mehr kontrollieren, als wir das denken. Also von daher.
Und das ist so krass. Und das sind biblische Prinzipien.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen.
Das ist so crazy. Das ist unfassbar.
Ich, ich glaube, was noch so ein wichtiger Punkt ist, dass wenn jemand mal schlechte Laune hat und sie an dir auslässt, ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Verständnis. Zumindest für mich ist das ist immer noch, nicht gleich sofort davon auszugehen, dass es tatsächlich gegen mich gerichtet ist.
Richtig.
Und was meinst du mit den biblischen Prinzipien?
Naja, dieses ganze, ich sag jetzt mal auch im Extremfall, liebe deinen Feind. Ne? Also das wird ja oft auch so ein bisschen anders dargestellt. Du sollst natürlich nicht jemanden dich köpfen lassen. So, das ist ja jetzt nicht wahrscheinlich der Weg. Ja. Aber wenn jemand schlecht gelaunt ist, dass du dann nicht zurück schlecht gelaunt bist und nicht Feuer mit Feuer bekämpfst, sondern du zeigst den Unterschied, so wie, ne, wir haben auch vorhin drüber gesprochen, was würde Jesus tun, und ich habe mir das auf die Hand tätowieren lassen, deswegen, dass ich da öfter drüber nachdenke, so was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun, und ja, Jesus wird wahrscheinlich nicht, wenn jemand da jetzt miesepetrig ist oder sowas, dann ihn auch anschnaufen oder sowas, sondern der wird, wie wir es ja lesen, ganz anders auf die Leute zukommen. Der hat, ihr könnt euch ja mal vorstellen, die Bibel ist ja oft sehr kurz und knapp mit Geschichten, so das ist passiert und dann ist das passiert. Aber stellt euch mal vor, auf euch kommt jemand, ein Besessener zu oder jemand, der psychisch komplett am Ende ist. Ne? Der ist ultra schlecht gelaunt, du siehst, der ritzt sich, der macht sich selber kaputt, Klamotten. Und
in den Großstädten ist das fast schon täglich.
Der ist fix und alle, ja. Der hat keinen Bock auf niemanden. Und gibt's auch manchmal so, habe ich auch schon so Obdachlose gesehen, ne, wenn ich wollte kurz mit denen reden oder sowas, ja, mach dich ab hier oder sowas, so, ne? Und wenn du dann wenn du dann zurück genau so mit dem bist, dann veränderst du ja nichts. Dann gibt's ja nur noch mehr Grund, dass der sich aufregt und dass sein ganzer Tag so bleibt. Aber wenn wir dann gucken, was macht Jesus? Jesus macht immer so dieses, so, ich sehe dich, so, ich bin da, und so, nein, so alles gut, so, ich möchte dir helfen oder ich helfe dir sogar wirklich. Nicht nur, ich möchte dir helfen, sondern Jesus hilft wirklich. Und ich glaube, das müssen wir uns auch öfter mal zur Aufgabe machen. Nicht immer nur Angst haben, wenn jemand mal schlecht gelaunt ist oder sowas, sondern vielleicht braucht er jetzt einfach das. Ich habe letzte Woche, als ich bei meiner Freundin war in Amerika, wir waren so im Auto und wir haben ein längeres Gespräch gehabt. Ich möchte jetzt nicht einen Streit nennen, es war mehr so ein, ihr hat was nicht gefallen, mir hat was nicht gefallen, wir haben uns unterhalten, so, ne, wollten auf einen Nenner kommen. Und irgendwann war die Sache für mich gegessen eigentlich, so, ich habe, okay, ich weiß jetzt, was ich besser zu tun habe, und ich verstehe, was sie meint, und ist okay, aber sie musste noch so ein bisschen reden, und dann irgendwann war sie so, hab ich so gemerkt, dass sie sich selber wieder so irgendwie so da rein Dings, und dann habe ich einen Kuss gegeben, einfach gesagt, okay, oh, ist okay, yeah. ich hab, nein, wirklich so, ja, war so ein bisschen wie so ein Film, so, keine Ahnung, aber ich war dann wirklich so, ja, ist okay, ich habe dich verstanden, so, und dann war sie so, ja, okay, ist gut. Okay. Und wirklich, sie hat das wirklich,
Kreislauf durchbrechen,
sie hat das wirklich genau so gesagt. Ja. Und wir sind aus dem Auto ausgestiegen, weil wir waren eine halbe Stunde geparkt. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen, sind reingegangen, gegessen und war alles wieder. Und ich hätte ja da jetzt genauso dann auch wieder sagen können, so, ja, Mann, es reicht doch jetzt. Ich habe keinen Bock mehr und ich habe es auch verstanden. Und ja, aber du verstehst ja auch nicht und bla, 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 bla. Aber das war nicht der richtige Weg, so, und
sorry, Ladies, aber er ist weg. Er ist nicht mehr auf dem Markt.
Das war übrigens ein sehr guter allgemeiner Tipp. Das funktioniert eigentlich. Was
stark, so, ja. Ja, und das, deswegen, also, ne, so, lieb Feuer nicht mit Feuer begegnen. Und da kann man auch wieder hochtheologisch jetzt irgendwie drüber reden. Gibt es auch Situationen, wo man so, ne, einen Waldbrand, machst du extra Feuer drumherum, dass Feuer sich nicht noch weiter ausbrennt oder so, aber das ist was anderes. Aber grundsätzlich, wenn jemand böse drauf ist, so irgendwie, so, dann nicht genauso dagegen sein, oder wenn du das schon merkst, dann guck doch mal, ob du vielleicht wirklich gezielt etwas Positives an diese Person irgendwie richten kannst. Irgendwas, so, selbst wenn es nur ist, so danke, dass du dich jetzt mal so bei mir auskotzt, so, dass du mir vertraust, das finde ich cool, dass du mir vertraust, dass du das so zum Beispiel, ne, jetzt, keine Ahnung, es muss ja nicht immer alles so, oh, das ist ja super cool, dann so, ne, aber einfach so. Empathie.
Ja. Und das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben, wirklich ein ehrliches Interesse an unseren Mitmenschen zu haben. Mhm. Und ein ehrliches Interesse bedeutet, mich interessiert wirklich, was mit dir los?
Mhm.
Warum, also das ist ja auch, also müssen wir ja auch dazu sagen, positive Psychologie, ein Thema.
Mhm.
Aber echtes Leid gibt es auch. Das heißt, echte Traurigkeit gibt es auch. Echte Hoffnungslosigkeit gibt es auch. Und es ist auch berechtigt in manchen Situationen. Also in anderen Worten, was ist wirklich mit meinem Gegenüber los? Weil es hilft ja auch nicht, wenn jemand wirklich, sagen wir mal, wirklich selber unter Depressionen leidet. Dann hilft es dem ja nicht, wenn ich sage, jetzt lach doch mal. Oder what's up? So, weißt du, das ist dann nicht passend.
Komm mal runter.
Ne? Ja. Also,
ja. Der Klassiker.
Also. Ja. Also von daher, ich glaube, es ist extrem wichtig, uns wirklich zu interessieren, was mit unserem Gegenüber los ist und trotz alledem wirklich auch selber uns bewusst zu werden, hey, wir können wirklich Positives verändern. Wir können wirklich beitragen. Und dann ist der Punkt, der ja damit zu tun hat, ist wieder dieses, wir sind in einer Welt, wo viele von uns sich halt nur um sich selber drehen. Mhm. Das heißt, dieses Egozentrische, ja, wie sehe ich aus? Wie geht's mir? Der Rest ist mir egal.
Alle denken nur an sich. Nur ich denke an mich.
Nur ich denke an mich, ganz genau. Ja, ganz genau. Aber wirklich dieses Empathische, dieser Weitblick, genau wie du sagst, ne? What would Jesus do in dem Augenblick? Und da haben wir wirklich ganz, ganz viel in Bezug auf Positivität, in Bezug auf Dankbarkeit, ja. Mir fallen die Texte immer auf Englisch ein, auf Deutsch, aber ne, so rejoice in the Lord all the time, and again I say rejoice, ja. Freut euch alle Zeit. Und ich denke, wenn wir das ernst nehmen, und das ist das absolut, das ist ja für mich sowieso das Faszinierende, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Lebenstiermedizin und in der positiven Verhaltenspsychologie sind voll im Einklang mit unserem biblischen Fundament.
Amen.
Und das ist einfach, also für mich immer wieder absolut, erstaunlich und einfach begeisternd. Ich war jetzt gerade auch in Amerika, witzig, weil wir waren beide gerade im Jetlag die Tage. Ich war
der eine mehr, der andere weniger. Zwinker, zwinker. Ich sag jetzt nicht mehr.
Ich war vor 2 Wochen in Dallas, Texas und mein Mann und ich, wir waren die Repräsentanten für die German Society for Lifestyle Medicine, die Deutsche Gesellschaft für Lebensstilmedizin. Wir sind Co-Founder und auch jetzt im Vorstand dafür. Und es war so Weltklasse, wirklich auf dieser Konferenz dort zu sein. Also das war der internationale Kongress der Lebensstilmedizin. Da ist jeder, der da so ein bisschen was zu sagen hat, in der Lebensstilmedizin, so 2500 Leute, waren dabei. Und die Präsentationen haben halt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gezeigt, die neuesten Stände, wo ist das Ganze? Und du sitzt da und du denkst dir,
einfach mal die Bibel lesen.
Ja, ich denke mir so, mega. Also, weil das ist einfach toll, obwohl wir so viel schon haben, so ein Reichtum an Wissen, an Grundlage. Und wenn das jetzt aber auch noch von der Seite einfach unterstrichen wird, dann hat das nochmal auch für die Außenwelt eine ganz andere Kraft. Aber auch immer wieder, und da haben wir ja auch viele Tage drüber geredet, aber immer wieder finde ich es auch extrem erstaunlich, wie wenig wir bereit sind, die Dinge, die uns eigentlich als riesiges Geschenk gegeben sind, überhaupt nicht nutzen.
Heftig. Ich finde, das sind richtig gute Abschlussworte. Ich meine, das ist, also wenn wir haben so einen Timer im Hintergrund laufen, das ist unsere mit Abstand längste Folge, die jetzt daraus wird. Darf ich dich was fragen?
Bitte.
Wie bist du hergekommen? Mit dem Auto, mit der Bahn?
Achso, hier nach Bogenhofen?
Ja, nach Bogenhofen.
Ich bin mit dem Flieger nach München geflogen und dann hat mich ein netter Mensch hier abgeholt.
Okay, das heißt, du kennst den Weg jetzt hierher.
Ja.
Und ich bin begeistert einfach nur von dir als Person, von dem, was ich jetzt in dieser, nicht kurzen Zeit, aber in dieser Zeit hier im Podcast, die wir zusammen hatten, einfach nur der Hammer. Und ich hoffe es, dass es nicht dein letztes Mal war, weil ich bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen sind, die eine zweite Folge haben wollen würden mit dir. Deswegen, wenn du mal wieder in der Gegend bist, sag kurz Bescheid und wir machen noch eine zweite Folge.
Super gern.
Ich würde auch noch, ich glaube, das wäre cool, wenn wir das am Ende von jeder Podcast-Folge mit einem Gast noch machen könnten. Und zwar hätte ich auch eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar, wenn du jetzt den Zuschauern was mitgeben könntest. Mhm. Für die Zukunft ist egal.
Aber ich liebe dich, Alter. Ich wollte genau das selber machen. Komm her.
Könnte zum Glauben oder vielleicht auch zu deiner Expertise irgendwas sein. Was würdest du den Menschen mitgeben, raten? Irgendwas, wenn du eine Nachricht raussenden könntest. Mhm.
Wollen wir was dramatisch machen? Wenn es die letzte Sache wäre, die du sagen könntest. Oh. Nein, voll übertrieben.
Ich habe Stress gerade. Ich habe immer so viele Sachen, die ich dann sagen will. Weißt du, ich versuche mich dann auf eine Sache zu konzentrieren.
Ja, du kannst auch mehrere, ist egal.
Ja, aber tatsächlich, also schon, ist es ja auch etwas, was mich ja bewegt mit unserem ganzen Projekt, das, wofür ich lebe. Also von daher ist es nicht schwierig für mich. Aber ganz klar, was ich sagen würde, du bist einzigartig. Du bist wunderbar kreiert. Du bist geliebt und du hast die Möglichkeit, ein lebendiges Leben zu leben. Mm. Lebendig bedeutet wirklich eine hohe Lebensqualität, glücklich zu leben, völlig egal, was deine Lebensumstände sind. Mm. Das heißt, du hast die Möglichkeit und die Ressourcen sind da, sich das auch, dass man das lernt, wie man das machen kann, aber vor allen Dingen zu wissen, dass du die Möglichkeit hast. Und das ist das, was wir Menschen vermitteln wollen. Mm.
Ha, wenn ihr es sehen könntet, Goosebumps sind da. Das sagen wir auch immer wieder. Genau das ist die Essenz einfach. Ja. Leute, ihr seid nicht alleine. Ja. Und vergesst das niemals. Schaut euch die Folge nochmal an. Und noch einmal, kommt zu uns in den TikTok-Livestream. Schreibt uns an. Wir schreiben auch die Webseite von der Dominik bei uns in die Videobeschreibung. Mhm. Das ist der absolute Hammer. Ne? Es ist für uns jetzt eine Bereicherung gewesen, aber ey, und wenn, dann kommt man auch hier nach Bogenhofen zu Besuch. Schreibt uns an. Wir machen alles möglich. Schreibt uns einen Brief, schickt uns ein Foto, was auch immer. Hauptsache, dass wir in Kontakt kommen. Wir haben es auch nur geschafft, mit Dominik zu sprechen, indem wir hier sind, indem wir mutig waren, auszuwandern, herzukommen, zu studieren, was auch immer, und einen neuen Lebensschritt zu machen. Und deswegen, lass uns diese Folge aber nicht aufhören ohne ein Gebet. Lass uns das mal zusammen machen.
Alright. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns in diese Situation schickst, wo wir wachsen dürfen, wo wir lernen dürfen und wo wir mit dir zusammenarbeiten dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Podcast hier haben und dass dort da draußen Leute sind, die uns zuhören, egal ob es 5 sind oder 5000, es ist vollkommen egal. Jeder Einzelne davon ist es wert, diese positiven Nachrichten zu hören, und jeder Einzelne ist es wert, eine Stimme zu sein, die gehört wird. Und lieber Vater, deswegen möchte ich dich einerseits darum bitten, dass die Leute, die da draußen sind, sich trauen, Kontakt mit uns aufzunehmen, Kontakt mit irgendjemandem aufzunehmen, damit sie nicht alleine sind. Lieber Vater, ich möchte dir aber auch danken dafür, dass du uns diese Mikrofone hier bereitstellst, dass wir aussprechen können und dass wir sogar heute so einen tollen Gast hier haben durften, die sich auskennt mit dem Menschen und was der Mensch braucht. Und lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du auch ihr Projekt reichlich segnest, dass viele Leute dadurch dich kennenlernen dürfen und auch selber aktiv ihr Leben verändern können. Ich habe die Woche gelernt, dass es nicht zu spät ist, dass jeder, der möchte, wirklich die Möglichkeit hat, sein Leben zu verändern und wieder ein lebenswertes Leben zu leben. Lieber Vater, und ich danke dir dafür, dass du Dominique und auch ihren Mann dafür vorbereitet hast und dass sie jetzt in diesem Dienst stehen können, Leuten zu helfen auf eine Weise, die es nicht ein Pastor tut und die es nicht ein Podcaster tut oder was auch immer, sondern in einem ganz anderen Bereich. Dafür danke ich dir und ich möchte dich bitten, dass du jeden da draußen segnest und dass du jeden da draußen stärkst und dass du jeden da draußen hilfst, dass sie wieder heile und gesund werden, körperlich, im Kopf und auch spirituell in der Beziehung zu dir. Dafür danke ich dir in deinem heiligen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Finito, ja.